Ja, moin. Hallo Andreas.
Hallo André.
Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr.
Ja, frohe Weihnachten, frohes neues Jahr.
Alle guten Vorsätze.
Alles Gute zum Geburtstag.
Nachträglich, danke, danke. Ebenso. Ja, danke. Weil wir haben uns zuletzt im November des letzten Jahres gehört.
Heilige Scheiße. Wir haben gesagt, wir sind nur kurz weg und waren ein bisschen länger weg.
Ja, darauf kommen wir.
Waren jetzt 4 Monate weg.
Darauf kommen wir nochmal zurück, genau. Hatte seine Gründe. Aber das Gute ist, wir sind wieder da.
Wir sind wieder da.
Auf dem anthrazitfarbenen Sofa.
Auf dem anthrazitfarbenen Sofa.
Ja, wir kündigen auch jetzt schon mal an, dass heute noch ein Foto gemacht wird.
Ja, genau.
Von uns beiden auf dem Sofa.
Auf dem Sofa.
Genau. Das wird dann das Coverbild von der Folge hier.
Noch. No AI, also real.
Real, no filter.
No filter, na, das kann ich nicht mehr sprechen. Okay, no aber, filter kann ich nicht
aber no AI.
Ja. Aber no AI, ja, genau. Also wir sind wirklich. Und das Setup ist wild. Also,
ja. Wir sitzen jetzt zwischen Riffels, Kessel, Chips und billig Chips and Friends.
Erdnuss. Ja, mit einem Mikrofon auf einem Arcade-Hocker.
Arcade-Capcom-Hocker, genau.
Ja.
Und trinken zuckerfreie Cola.
Ja. Ja, oder Kaktus-Flavor-Energy-Drink.
Haben wir noch eine Flasche hier eigentlich?
Oder ist deine Cola ist noch unten im Körper.
Ach, dann muss ich nochmal runter nachher.
Ja, machen wir in der Pause.
Ja, machen wir.
In der Pipi-Pause, genau.
Genau.
Ja. Schön, dass du es wieder hergeschafft hast.
Ja, danke. Finde ich auch.
Ja, es ist viel Zeit vergangen und viel passiert in der Zeit. Ja.
Genau, genau. Und da drängt sich eine Frage auf, finde ich. Nämlich, was hast denn du zuletzt gespielt?
Wir haben ja immer noch unsere Top 10 noch nicht fertig. Über die Hälfte haben wir jetzt durch. Die ersten 6 haben wir durch.
Ja.
Noch 4 übrig. Mal sehen, ob wir jetzt schaffen, ob wir da noch 2 oder 4 heute reinschuhhornen können.
Zwei.
Vielleicht nur 2.
Ja,
also eins von dir, eins von mir vielleicht nur.
Ach so, ja.
Maybe. Keine Ahnung. Je nachdem, wie Platz ist.
Völlig okay.
Aber gezockt habe ich ohne Ende Skyrim. Ich bin wieder back to the best game of the world.
Oh Mann.
Mann, es ist schlimm. Und
hast
zwar,
du von vorne wieder angefangen? Oder?
Ich habe wieder von vorne angefangen. Oh, ich habe es vor allen Dingen nochmal gekauft.
Ah, welche Edition jetzt?
Na, ja, es ist immer noch die Anniversary. Wobei ich glaube, ich habe jetzt zum ersten Mal die Anniversary Edition gekauft.
Ah, okay.
Das ist jetzt, ich habe nachgezählt, es ist das 5. Mal, dass ich Skyrim gekauft habe.
Ja, ist klar. Ja, du bist nicht der Einzige, glaub mir. Also fühle ich mich so besonders.
Oder? Ich habe es für die 360 gekauft, dann für die PlayStation 3, für die Xbox, für den PC und dann jetzt irgendwie nochmal Special Edition irgendwie so. Und jetzt habe ich es nochmal auch für die Switch 2 geholt.
Okay.
Also beziehungsweise... Die Switch-Version ist jetzt für die Switch 2, die hat jetzt ein 60 FPS, 1080p, skaliert auf 4K, bla bla. Mhm. Es rennt fantastisch auf der Switch. Und ist automatisch die Anniversary Edition. Man hat, glaube ich, gar nicht die Wahl. Ich glaube, man kann, glaube ich, nur die.
Mhm.
Und die war im Angebot für 29,99 oder so. Und bei der Switch ist es noch ein bisschen anders. Die Switch hat keinen Creators Club. Und keine Mikrotransaktionen dementsprechend, sondern du hast die Anniversary-Inhalte, die aus dem Creators Club da sind, aber du hast nicht die Möglichkeit, noch weitere Inhalte zu kaufen, was ich sehr begrüße.
Ja.
Ich finde diesen Creators Club Microtransaction-Scheiß on top kacke.
Ja.
Deswegen habe ich immer zurückgeschreckt, mir die Anniversary Edition zu holen.
Mhm.
Und so finde ich es ganz gut. Die Inhalte sind da. Ich kann sie auch abschalten.
Eine echte Konsolen.
Glaube ich, weiß ich gar nicht, ob sie abschalten kann. Keine Ahnung. Aber sind automatisch installiert und gefallen mir. Und bisher habe ich zumindest nichts Negatives entdeckt. Und das macht Spaß wie vorher.
Ich glaub's dir.
Und ich habe mir eine Challenge gesetzt. No fast traveling. Bisher klappt's. Ich habe nicht den Survival-Modus angemacht. Also der deaktiviert diese Fast Travel so oder so.
Mhm.
Aber das ist nur so doof mit den Essen, Trinken, warme Klamotten. Mhm. Ich will das Spiel ja auch irgendwie enjoyen. Ich habe keinen Bock, mir so viele Steine in den Weg zu legen.
Mhm.
Aber No Fast Travel macht richtig Spaß.
Cool.
Also es ist wirklich das Spiel hat ja 5 unterschiedliche Skripte, die im Hintergrund laufen für Encounters, die dir passieren unterwegs, die alle ausgelöst werden, nachdem du 2 Dinge getan oder 2 Dinge passiert sind. du musst Level 5 überschritten haben und du musst den ersten Drachen beim Wachturm erledigt haben.
Okay.
Dann weiß das Spiel, okay, jetzt geht's los, du bist jetzt hier, jetzt du bist drin, du kannst Drachen töten. Und dann laufen 5 parallele Skripte im Hintergrund für Encounters, die dir unterwegs passieren, während du quasi von Zelle zu Zelle, die das Spiel, das sind so quasi Zellen, durch die du durchschreitest im Spiel, und dann bombardiert das Spiel dich mit unterschiedlichen Encounters. Was witzig ist, weil diese unterschiedlichen Skripte kommunizieren nicht miteinander.
Ah, okay.
Die laufen, also es kann passieren, dass alle gleichzeitig passieren.
Parallel.
Das ist sehr witzig manchmal.
Ja, okay.
Und wenn du dann an so einer Zellenborder bist und du biegst in irgendeine Richtung ab, die das Spiel von dir nicht intended. Also du folgst nicht der Straße, sondern gehst dann nach links oder rechts und du schreitest dann irgendwie zufälligerweise 4 Parzellen oder so.
Okay.
Und diese ganzen Skripte bombardieren nicht. Ist sehr witzig manchmal. So, dann hast du dann quasi, kommst ein Bär und dann gehst du 2 Meter weiter, kommt 2 Bären, dann gehst du zurück und dann kommt ein Drache und so, und denkst, hallo, ich bin beschäftigt, und da kommt irgendein NPC und will dir einen Brief liefern. Es ist so witzig. Ich liebe dieses Spiel.
Hast du ein Gefühl, wie viele Stunden du jetzt wieder reingesteckt hast?
Ja, ich glaube über 40 schon wieder.
Oh, wow.
Ich spiele jetzt halt abends auch im Bett so, bevor ich einschlafe.
Das ist so faszinierend, ne?
Das ist halt das Geile.
Immer wieder funktioniert das Spiel.
Ist ja verrückt, wirklich. Man fängt von vorne an und man fühlt sich zu Hause.
Ja, klar.
Also ist einfach so ein Homecoming. Und irgendwie hab ich schon wieder so viele Quests entdeckt, die ich vorher noch nie gespielt habe. Mhm. Was vielleicht auch ein bisschen an die Anniversary, weil durch die Anniversary Edition sind neue Items, neue Quests und so.
Mhm.
Es macht Bock. Einfach. Und die Hauptquest lasse ich links liegen.
Hm.
Also ich war immer noch nicht in Hochrodgar, mich den Graubärten zu stellen. Ich denke mal, aber ich bin Vampirlord, ich bin Erzmagus, ich bin jetzt mittlerweile Plantagenbesitzer. Ich habe eine eigene Plantage, Arbeitern und so.
Mhm.
Und ich denke mir, und ja, gut, Drachenblut bin ich ja auch.
Mhm.
Und wenn die Graubärte was wollen, dann sollen die gefälligst zu mir kommen.
Mhm.
Warum soll ich auf diesen Berg steigen? Die sollen zu mir kommen.
Story-Twist.
Ja, einfach lustig. Es macht Bock, und das einfach so vor sich hin zu dödeln macht und einfach nur so zu reisen. Ich habe auch immer einen Begleiter dabei. Dann ist das nicht so leise.
Ja.
Schön. Schönes Spiel einfach. Immer wieder.
Unglaublich. Ja.
Und wenn irgendwann ein Remake kommt, kaufe ich es mir wieder.
Ja, der Remaster, genau.
Wenn nochmal so ein komplettes Remake wie bei Oblivion oder so kommt, dann kaufe ich es mir halt nochmal.
Ich glaube, das wäre eine sichere Bank. Ne? Es ist, ich glaube, so die Leute, da gibt es so viele Menschen, die das tun würden.
Ja, das ist halt einfach das Zugpferd von Bethesda.
So,
nichts zieht mehr als Skyrim.
Ja.
Fallout natürlich auch.
Mhm.
Kam mir jetzt auch gerade Fallout.
Aber Fantasy-Setting ist halt ungeschlagen.
Ja, total.
Das ist echt cool.
Ja.
Ja, krass. Unglaublich.
Ja, das ist eigentlich, ich habe nur Skyrim gezockt. Ach ja, und ein bisschen Crimson Desert.
Mhm.
Aber Skyrim hat es wieder verdrängt. Wobei ich sagen muss, dass das traurig eigentlich ist, weil Crimson Desert so gut ist, dass es auch die Aufmerksamkeit verdient, die ich Skyrim gerade schenke. Aber Crimson Desert kann ich gerade nicht im Bett zocken. Und das ist, irgendwie ist nicht so convenient wie Skyrim. Ob's
besser ist es noch eine Frage wahrscheinlich. Ne? Weil
ja, aber das Spiel ist wirklich großartig. Ich gebe dem aber ruhig noch ein bisschen Zeit. Die Patches werden da wie verrückt nachgeliefert. Es ist ein großartiges Spiel. Es ist definitiv ein Game of the Year Contender. Aber ich bin jetzt erstmal wieder in Skyrim. So.
Und super.
Ja, das
super,
ist
super.
Was hast du gezockt?
Ja, ich habe nicht Skyrim gezockt. Genau. Ich habe, ich überlege gerade mal, was ich zu Ende gespielt hatte zuletzt. Wahrscheinlich Sniper Elite Reihe irgendwas. Mm. Ich habe jetzt fast ausschließlich gezockt die letzten Monate Generation Zero von Avalanche. Also ich war in Schweden sozusagen und habe dieses Mystery Stealth Fantasy Open World Game gespielt. Und ich weiß nicht, kennst du das, Generation Zero?
Schon mal gehört oder gesehen? Ein paar Sachen gesehen und dass ich so gesehen hatte an Screenshots, hatte ich so gedacht, okay, das hört sich an wie Stalker, aber mit Robotern. So.
Ja, genau. Also es hat nicht diesen dystopischen Vibe von einem Stalker oder so in der Form. Also im Grunde ist es einfach. Es spielt in Schweden und es gibt kein Spiel, das sich so schwedisch anfühlt.
Ja.
Du bist wirklich in der Landschaft. Okay. Also wer mal schon in Schweden war, diese großen Granitsteine kennt, an den quasi Seen dort, diese Wälder mit den...
Überall alle Steine in den Wäldern.
Hohen Bergen und so. Ne? Und diese Tannen da und all das und die Sonnenuntergänge. Es ist so schön. Es ist so ein schönes, so schöner Place to be sozusagen. Und ja, genau, es ist so ein bisschen, der Plot ist, glaube ich, du wachst nach einer Party auf irgendwie in so einem Ruderboot und alle sind weg. Alle Menschen sind weg.
Krass, okay.
Und du gehst dann irgendwie über so einen Holzsteg in den ersten kleinen schwedischen Ort hinein, der an so einem See liegt. Und es ist ganz still und vor der ersten Haustür liegt halt irgendwie so eine Art Kampfroboterhund, so ein Skelett von dem, also ein kaputtes Gerät, ne? Und dann lernst du halt, dass da irgendwas nicht stimmt, ne? So. Und dann ist es natürlich auch ein Storygame, also du wirst so in die Geschichte eingeführt und dir wird irgendwie beigebracht, dass es irgendwie einen Krieg gab, scheinbar, oder ein Krieg angekündigt wurde. Und irgendwie sind alle Menschen weg.
Was so. Ein übler Hangover, Digga.
Ja, ziemlich übler Hangover, genau. Ja, und dann lernst du halt sozusagen dich auszustatten mit Waffen und zu looten und so. Ne? Mhm. Und begegnest auch relativ bald dann verschiedenartigen Robotern. Ne? Und die leben halt in dieser Landschaft, in dieser schwedischen Landschaft. Das sind so die Scheren, ne? Also vor Stockholm. Mhm. Und es ist aus der Sicht schon sehr unheimlich, ne? Weil es im Morgengrauen und so weiter spielt, in der Abendsonne. Und du hörst diese Maschinen, weil die machen so, mal so Geräusche.
Erinnert ein bisschen an Horizon, muss ich sagen.
Ja, genau, so ein bisschen Horizon, aber eben nicht in einem lieblichen Setting, sondern in so einem etwas raueren, nüchternen Wasserwald-Setting. Mhm. Genau, du musst dich dann halt irgendwie dadurch kämpfen. Begegnest auch dem Widerstand, am Anfang in Form einer jungen Frau, einer Schwedin, die so ein bisschen Story erzählt. Ja, und dann nach und nach deckst du quasi die Geschichte auf. Mhm. Und du spielst auf dieser Insel, die erstaunlich groß ist. Also ich habe jetzt, das ist mein zweiter Durchlauf. Der erste war auf der PS4 und jetzt auf dem PC. Und ich mache jetzt wirklich alles. Ich mache die ganzen Nebenquests, den ganzen Kram. Und ich glaube, ich werde noch so ein Jahr spielen gefühlt. Also es ist richtig groß. Okay. Es ist viel zu tun. Es gibt viele gute geschichtsorientierte Stories und Herausforderungen. Zum Teil riesige Maschinen.
Ja, das war, was ich auf so Screenshots gesehen habe, so,
genau.
So mega riesige Maschinen, so Terminator-mäßig. So.
Genau, es gibt so ein
Kampfmaschinen.
Ne? Hast du vielleicht mal im Internet gesehen, es gibt so einen Maler oder einen Künstler, der verknüpft quasi die Malerei der 20er Jahre mit so einer Roboterästhetik.
Mhm.
Also der malt in so quasi Gemälde von irgendwelchen russischen Landarbeitern aus den 20ern, die auf irgendwelchen Weizenfeldern ernten, malt er so Kampfmaschinen in den Hintergrund.
Okay, krass.
Nee. Ja, macht so geile Artworks. Ja. Ne? Und man sagt dem Spiel immer nach, dass dieses Spiel sozusagen da einen Zusammenhang hätte mit dieser Kunst.
Ja, okay.
Aber es ist nicht bestätigt. Ne? Also keine Seite weiß, hat da die andere jemals beauftragt oder so. Aber so sieht es aus, das Spiel. Und es ist halt unheimlich entspannend. Weil es ist im Grunde ein Stealth-Game. Ab und zu wirst du in wirklich herausfordernde Kämpfe verwickelt. Mhm. Aber du kannst sie auch umgehen.
Ja.
Ne? Oder du kannst Strategien entwickeln.
Du wählst den Encounter.
Genau.
So, das ist ganz gut, wenn du die Ruhe hast, quasi dann so. Du entscheidest, wann die Action wieder losgeht. Genau. So, das finde ich schön, sowas. Ja.
Du bist auch ganz oft in Bunkern, die unter den Bergen sind. Und in den Bunkern musst du dann so die Energieversorgung wiederherstellen. Mhm. Und dann lootest du viel. Und was richtig geil ist, es gibt Fahrräder. Und Fahrräder sind ein valides Transportmittel. Also die kannst du irgendwie craften und dann spawnen lassen und dann kannst du auf dem Fahrrad und fährst du mit so einem Drahtesel.
Wie geil, Alter. Okay, Fahrradfahren ist sehr geil. Fahrradfahren in dem Videospiel ist nicht alltäglich.
Das ist so cool.
Außer GTA oder so, fällt mir jetzt nichts ein, wo ich schon mal Fahrrad gefahren. Paperboy.
Ja, Paperboy. Es gibt auch Mofas und so.
Ja, okay.
Aber ich fahre mal Fahrrad, weil einfach das Fahrrad, also Drahtesel sozusagen mit der Landschaft von Schweden.
Ja, sehr geil.
Das geht so Hand in Hand. Ne?
Ja.
Nee, ist ein tolles Spiel. Dass man auch eigentlich competitive spielen kann. Also ist auch dafür sogar gemacht eigentlich, dass man sozusagen mit anderen im Internet das Spiel gemeinsam spielt.
Ja, genau. Das war das, was, glaube ich, weshalb ich das nicht angefangen hatte, weil ich dachte, das ist so ein Battle Royale Game.
Genau, das ist auch vom Design so gedacht. Aber man muss es nicht tun.
Also PvE, VP quasi so, ne? So beides,
genau.
Ne?
Mhm. Genau. Aber ich spiele es.
Aber du kannst auch Solo spielen.
Ich spiele es genau deshalb nicht, sozusagen. Ich spiele es eben als Singleplayer-Kampagne, als Erlebnis für mich.
Ja, okay.
Und so. Ja, und das bringt mich halt super runter.
Ich glaube, deswegen habe ich es nicht angefangen, weil ich dachte, das ist ein Battle Royale Game.
Nee,
ich habe das nämlich bei PlayStation Plus, glaube ich, kostenlos immer
genau,
drin gehabt.
Genau, das gab's von Plus, ja.
Und dann habe ich, noch so ein Battle Royale Ding will ich nicht. Aber ich wusste nicht, dass da eine Story hinterfängt.
Ist ein Story Game, wenn du willst, und das spielt sich halt als Story Game auch unheimlich entspannend.
Okay, deswegen, also ich finde, Zero wäre dann auch nochmal was ich mir auch nochmal angucken. Wenn ich mit Skyrim fertig bin und mit Chris und Desert, also nächstes, übernächstes, also 2028.
Ja. Das ist eine Remastered-Ring von Skyrim. Mm,
genau.
Aber ich kann mir gut vorstellen, dass dir Generation Zero gefallen würde, weil es hat auch eine sehr 80s-Vibe ist drin. Mm. So ein bisschen Synthesizer-Musik, so ein bisschen leicht bedrohlich, entspannend.
Ja.
Also der Soundtrack ist sehr schön. Und es ist einfach so, du kannst auch einfach stundenlang rumrennen da und einfach nur irgendwie am Strand irgendwas looten und irgendwelche Häuser durchkämmen.
Crafting-Materialien sammeln und so.
Craften ein bisschen. Du wirst zu nichts gezwungen, das finde ich sehr gut.
Das ist sehr schön.
Und es bringt einen es ist fast meditativ.
Ja.
Ja, es bringt mich so richtig.
Ja, das ist geil. Also dieses Choose Your Encounter Gameplay finde ich immer sehr, sehr gut, wenn ich abschalten kann in einem Videospiel.
Deswegen spiele ich es eben auch. Ich habe auch privat halt ein bisschen viel um die Ohren und das Spiel, das gibt mir so richtig was zurück. Und vor allen Dingen, weil es auch so ein, man fühlt sich in der Natur.
Ja. Also ich glaube, es ist für mich auch der größte Appeal bei solchen Open-World-Games. Ne, dieses einfach so da rein in die Open-World und nicht gezwungen zu werden, irgendwas zu tun, sondern ich mache heute mal das. Fand ich mal, irgendjemand mal gesagt, wer bin ich heute?
Genau.
Ne, also einfach, dass du halt fragst dich, wer bin ich heute? Bin ich heute der Angler, der einfach nur am Teich sitzt und vor sich hin angelt so? Ja. Wenn ich das machen kann, dann hat eine Open World mich gewonnen.
Ja.
Wenn ich einfach nur selber entscheiden kann, wer ich heute bin.
So. Ich glaube, das haben auch schon viele verstanden, ne? Von den Herstellern nicht. Wo du gerade das beschrieben hast, habe ich zum Beispiel an Far Cry 6 gedacht.
Ja.
Was einem auch ähnlich viel Freiheiten lässt. Mhm. Auch da kannst du einfach mal eine Challenge machen. Ansonsten setzt du dich halt auf den Berg oder so.
Ja.
Und angelst ein bisschen oder sowas. Oder, keine Ahnung, verscheuchst die Flamingos. Ja. Also
wenn das Spiel meine Zeit auch so respektiert, auch so, das ist sehr, sehr schön.
Ja. Liebe ich auch total. Ja. Also da habe ich wirklich sehr viel Zeit versenkt und ich spiele es auch aktiv noch.
Mhm.
Also das ist auch jetzt so viel, dass ich sozusagen die nächsten Tage weiterspielen werde.
Ja, bist du in Schweden unterwegs und ich in Himmelsrand.
Genau. Vielleicht treffen wir uns ja mal irgendwann. Mal gucken. Ansonsten habe ich ein paar Dinge angefangen. Ich muss gerade mal nachdenken, was ich in der Library angefangen hatte. Aber es hat mich dann nicht gecatcht. Ja, so kleinere Sachen. Mhm. Genau, was war denn das eine da? Industria, genau.
Ja.
Industria ist ja also auch so ein DDR-80er-Jahre-Mystery-Ding.
Mhm.
Habe ich angefangen, aber war mir zu rätselig.
Ja.
Ich hatte keinen Bock zu rätseln. Ich wollte einfach nur sein.
Okay.
Dann habe ich das wieder irgendwie erstmal liegen gelassen und so. Also momentan ist Generation Zero immer noch das.
Dann wirst du Crimson Desert erstmal hassen.
Das ist so viel.
Das haut dir ein Puzzle nach dem anderen um die Ohren und erklärt dir gar nichts.
Mhm.
Was ich geil fand, in dem Moment, das fand ich sehr erfrischend. Ne? Also nicht so, wo der Main-Character in so einen Monolog verfällt. Diese Steine sehen immer merkwürdig aus.
Ja, okay,
vielleicht sollte ich sie mir mal genauer anschauen. Ne? So, danke, ich hatte nicht mal 2 Sekunden Zeit, drüber nachzudenken. Und Crimson Desert macht genau das Gegenteil.
Mhm.
Das klatscht dir das Ding um die Ohren und versuch mal selber rauszufinden, was du zu tun hast.
Mhm.
Und da, also daran hat sich auch die Community irgendwie ganz schön, also es war wirklich viel, also man hört sehr viel Hate und sehr viel Liebe für dieses Spiel.
Mhm.
Also einige Leute sagen einfach, das Spiel ist kacke, weil ich nicht weiß nicht, was ich tun soll, ich komme nicht weiter.
Mhm.
Und die anderen sagen sich, geil, Alter, das Game respektiert meine Intelligenz. Endlich mal wieder.
Spannender Aspekt eigentlich gerade. Hast du damals dieses, oh Gott, wie ist denn dieses Rätselspiel, das auf dem PC damals so ohne Dialoge, oh, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Wo du auch so Rätsel lösen musstest.
Müst. Müst habe ich geliebt.
Bist du so ein Typ, der so
Ja.
Okay.
Müst ist schon top-notch. Also ist schon hart. Das war hart, das Spiel.
Ich kam damit nicht klar.
Aber ich fand halt auch die das waren halt so geile pre-rendered Backgrounds. Das sah so hübsch aus, das Spiel. Ey.
Ja. Übrigens, liebe Zuhörer, hier im Hintergrund läuft Musik von so einem Arcade-Automaten.
Ach so, ja, das konnte ich jetzt gerade
nicht. Ich hoffe, das stört nicht.
Das
kann man einfach laufen lassen, oder?
Ja, ne? Wenn man das überhaupt hört.
Also vielleicht hört man es nicht. Und wenn man es hört, ist es, glaube ich, auch ganz angenehm.
Von den Ambient ganz angenehm.
Lassen wir mal laufen, genau.
Ja, genau. Ich kopiere gerade meine SD-Karte von meinem Multicade auf eine andere, weil die ich das Gefühl habe, die interne im Raspberry stirbt gerade.
Gut so, wir lassen die Maschine arbeiten.
Genau, lassen wir nebenbei die Maschine arbeiten, genau.
Na, ich war kein Mistmann. Also ich war überfordert.
Ja.
Es hat mich auch schnell so frustriert, weil
ja.
Ich mit diesen.
Ich kann das verstehen.
Ich bin also nicht so der Rätseltyp. Ich bin, war nie so meine Stärke.
Ja, also ich habe auch mit einem Kumpel geschrieben, der hat sich das auch gekauft und der sagt, das war der größte Fehlkauf ever jetzt gerade, weil er es einfach hasst, das Spiel. Also ja. Das ständig rätseln, ständig kommt er nicht weiter und so weiter. Und ich denke mir immer, Alter, ich habe so einen Bock da auf die Scheiße, Alter. Auch so Rätsel mit irgendwelchen Glockentönen, wo du die in der richtigen Reihenfolge, wo du dann halt, in welcher Reihenfolge die quasi schlagen muss, gibt es natürlich irgendwo zu finden. Da gibt es dann irgendwie nur einen Hinweis, wo du das findest, dann musst du da hin.
Ja, das kennt man ja
auch. Manchmal sind einfach nur Sachen in irgendwelche Bäume geritzt, dann musst du die richtigen Bäume finden. Und ich finde das geil.
Wenn du das geil findest, ist es schön.
Ja,
ich finde es eher so semi-geil.
Ja, ich liebe das.
Das gibt es ja auch in Tomb Raider oder Uncharted oder
so. Ja, also es ist wirklich, also ja. Ich meine, Skyrim Säulen. Hat ja auch Rätsel, aber die sind halt wirklich billig. Mit den Steine, ne? Oh, muss ich erst den Adler und dann den Wal und dann die Schlange? Und
das ist eher so mein Niveau.
Das ist nicht so schwer. Also
drei Bilder reichen.
Genau, drei Bilder, Low Barrier, das ist nicht so schwer. Und letztendlich mit Brute Force kriegst du es auch irgendwann hin.
Ja, aber ich bin der Typ, wenn ich das nicht hinkriege, dann gehe ich schon zu Google oder Video
gucken
und so. Also ich bin schnell überfordert, was muss ich leider sagen.
Ja, ich glaube deswegen, also das ist doch das, was mir zum Beispiel an Zelda Breath of the Wild so gut gefällt. Mhm. Die Open World finde ich total scheiße, muss ich sagen. Die gefällt mir gar nicht. Mhm. Und auch dieses Weapon Breaking System, ich könnte da manchmal den Controller an jemanden klatschen, wie dumm dieses System ist.
Okay.
Aber die Schreine, jeder einzelne Schrein, den du besuchst, ist in sich einfach nur ein Rätsel. Jeder Schrein ist ein Rätsel. Okay. Und die sind halt sehr unterschiedlich. Ne? Und ich liebe das. Ich liebe das einfach. Okay. Weil hinterher fühle ich mich voll schlau. Okay. Das ist einfach so ein Achievement. Einfach, wenn du denkst, ja, ich hab's kapiert. Digga, ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Ja, ich bin so schlau.
Ja, siehst du. Und ich fühle mich immer dumm. Und das ist kein schönes Gefühl.
Ja, okay. Ja.
Ja. Wie schön, dass Videospiele so unterschiedlich sind.
Ja.
Bedürfnisse befriedigen.
Ich finde, das ist eine andere Art von Dopamin als manche kriegen das aus dem, keine Ahnung, ich habe jetzt nach 20 Versuchen den Boss endlich gekillt, weil ich seine Pattern rausgefunden habe oder was auch immer, weil ich endlich richtig gedodged habe. Mhm. Das ist etwas, was mich frustriert.
Mhm.
Und bei mir ist das dann einfach irgendwie, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde Gehirnschmalz knobeln und so und dann diesen Dopamin-Kick zu haben, wenn ich es geschafft habe. Mhm. Und dann kann ich auch ruhig eine Pause machen, weil das ist ja auch anstrengend. Also das ist definitiv anstrengend.
Das ist übrigens gut gelöst bei Generation Zero. Weil selbst die größten Maschinen, die haben verschiedene Klassen, wie gesagt, die haben eine Schwachstelle.
Mhm.
Und wenn du die kennst,
ist
das Ding One-Shot.
Ja,
also die haben so eine Energiezelle hinten,
ähnlich wie bei Horizon.
Genau. Und wenn du die triffst, bringst du das Ding sofort zu Fall.
Fertig aus.
Wenn du erstmal die ganze Rüstung abschießt, dann brauchst du da fünf
Magazine. Einfach den Reaktor abschalten und dann ist das Ding auch.
Genau, du brauchst nur Ruhe warten, einmal genau zielen, Feierabend.
Ja,
sauber. Und das finde ich sehr gut als Lösung für mich, weil ich muss mich nicht abkämpfen und mein ganzes Aim verballern und so.
Ja, ja.
Das ist super.
Schön.
Oder du packst zum Beispiel so eine Art Benzinkanister dahin und so und schießt drauf.
Legst da eine Falle.
Ja. Also du hast so viele Strategien und das finde ich sehr angenehm. Du kommst eigentlich immer, auch ohne großen Skill, weiter in dem Spiel.
Ja.
Ne? Es wirft dir einfach keine Stöcker zwischen die Beine.
Cool.
Das ist sehr angenehm, ne? Ja, was kann ich noch erzählen? Also ich war, lass mal nachdenken, und wann das? Vorgestern? Mittwoch? Ach, keine Ahnung. War ich Gast in einem Podcast mal wieder.
Ja.
Uff, das ist ja selten. Ich mache das auch nicht gern irgendwie, weil ich irgendwie, ich mag am liebsten sowas, was wir hier machen, ne? So one-on-one, das kann ich, ne?
Auf the Couch, ja.
Auf the Couch, aber so mit drei, vier Leuten in einem Podcast, das ist so ein bisschen schwierig für mich. Aber ich habe es trotzdem mal gemacht. Es war bei M10Z, heißt das Projekt. Das steht für mindestens 10 Zeichen. Und die haben so eine Art Kollektiv. Also das ist ein offenes Projekt für alle möglichen Leute.
Ich glaube, du hast auf der Polaris mal schon davon erzählt, aber ja.
Ja, es kann sein. Mhm. Und die haben so ein Format, das heißt Pixelplausch. Mhm. Und das ist im Grunde auch so, jeder erzählt ein bisschen irgendwas.
Ja.
Gibt keine Agenda, es gibt kein Skript, nix. Und Freund von mir, der Jan, der hat einen Podcast gemacht, den nennt er Indie-Szene. Und in diesem Podcast interviewt er halt so Indie-Studios, vorrangig Indie-Devs, und macht die so ein bisschen bekannter. Und da war jetzt ein netter Mensch auch dabei, Johannes Timme hieß der, das ist ein ehemaliger Ubisoft-Mitarbeiter.
Ah.
Der hat bei Ubisoft in Sack gehauen. Aha. Und hat sich selbstständig gemacht.
Gute Idee.
Ja, genau. Und der ist jetzt Solo-Dev plus Mentor.
Oh.
Also er hat so ein Mentorenprogramm gemacht, um sozusagen andere, die in die Spielebranche einsteigen wollen, als Entwickler,
ja,
denen so ein bisschen auf die Beine zu helfen. Mhm. Ja,
also gar nicht leicht, da Fuß zu fassen.
Das ist gar nicht einfach, genau. Und der hat alles, der bestellt halt ein Portfolio bereit, so von wegen, ja, über Motivation bis hin zu BAföG, sage ich mal. Ne? Also das ganze Spektrum an Unterstützung. Und gleichzeitig macht er ein eigenes Spiel. Und der Johannes, der war mit im Pixelplausch. Und das war einer der Gründe, warum ich dazugestoßen bin, weil ich den auch sehr angenehm fand, was ich vorher schon von ihm wusste und hörte. Naja, und da haben wir ein bisschen geschnackt. Und da bringt halt jeder ein Thema mit. Und ich hatte mich natürlich vorbereitet.
Ja.
Auch wenn es jetzt keine Abstimmung vorher gab. Aber ich hatte mir überlegt, falls sie dich fragen, was ist denn dein Thema, dann hast du ein Thema.
Ja, gute Idee.
Genau, gute Idee.
Ja.
Und da hatte ich auch ein Thema eingebracht, das kannst du dir mal anhören demnächst. Ich glaube, Dienstag kommt die Folge raus. Ich
ja, cool, schick mir den Link mal. Ja.
Genau. Meine steile These war nämlich, die ich da zur Disposition gestellt habe, war, es gibt keine schlechten Spiele.
Mhm.
Und damit war der Podcast dann auch schon fast rum, sozusagen. Oh, okay. Weil da konnte jeder was zu sagen.
Ja.
Und damit habe ich nochmal, abgegrenzt. Damit meine ich jetzt nicht kaputte Spiele.
Ja.
Also technisch kaputt.
Ja. Unspielbar. Aber es gibt ja sowas, würde ich sagen, Shovelware, also wirklich Müll, würde ich sagen, die einfach so, keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl schon, also nach meinem Gefühl, wenn ich mir so angucke, was so auf der Switch im E-Shop teilweise an, ne, keine Ahnung, wenn du die ersten 10 Seiten durchscrollst, hast du ja nur Erwachsenen-Content, quasi so billige Manga-Kram, was auch immer. Wie nennt sich das? Egal. Und da denke ich mir schon, oh mein Gott, doch, ja, ich finde schon, dass es schlechte Spiele gibt.
Das darf man ja auch sagen oder denken. Ne? Also ich komme ja, du kennst mich ja, ich bin ja VSG, ne?
Ja.
Videospielgeschichten.
Ja.
Und bei uns dreht sich alles ums Subjektive und um die eigene Wahrnehmung. Und aus der Motivation heraus auch, also ich habe auch eine ganz persönliche, aber behaupte ich, es gibt keine schlechten Spiele. Wenn jemand ein Spiel liebt, dann ist es schön.
Da stimme ich dir 100% zu. Das ist auch ganz wichtig bei Reviews immer zu sehen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, aber IGN hat dem Spiel eine 6,7 gegeben. Ja. Und er sagt, nein, ein Typ, der dieses Spiel gereviewt hat, findet, dass das Spiel für ihn eine 6,7 ist. Das hat nichts mit IGN zu tun oder was auch immer. Das ist dieser eine Typ, der das, für den war das nichts.
Genau.
Und das muss man so sehen. Das ist immer subjektiv. Es gibt keine objektiven Tests.
Ja.
Na, nur weil das Spiel 94% in irgendeiner GameStar bekommen hat, ist es jetzt nicht ein Meisterwerk. Aber für die vielleicht.
100%, genau.
Die das getestet hat oder der das getestet hat.
Ja.
Und das ist alles sehr subjektiv. Ich zum Beispiel wäre niemals, wenn ich so denken würde, dass nur hochwertige Spiele quasi, also die hohe Wertung von der
Bewertung,
dann hätte ich zum Beispiel niemals, wäre ich niemals so früh auf Monster Hunter gestoßen.
Ja.
Weil Monster Hunter hat damals echt schlechte Wertungen gekriegt. Die PS2-Version war überall irgendwie so um die 60%, was jetzt nicht schlecht ist. Mhm. Das ist ja eigentlich heißt 60% ja nur Mittelmaß.
Ja.
Also wenn 50 ist die Mitte.
Betrachtet,
ist so eigentlich so überdurchschnittlich gut eigentlich.
Ja, klar.
50 wäre ja die Mitte.
Ja.
Aber nochmal, so ein Spiel fassen viele Leute nicht an. Oh, für 60%, das muss ein schlechtes Spiel sein. Und ja, ich fand's aber geil. Und mittlerweile ist Monster Hunter eine Weltmarke geworden und viele lieben die Reihe.
Mhm.
Aber damals war das echt mies bewertet. Und andere Spiele auch, also andere Spielereien. Also mich interessiert das nicht. Wenn ich das Spiel mag, mag ich das Spiel.
Absolut. Ja. Und das ist auch meine Grundthese.
Ja.
Und das war, der Podcast ging natürlich dann richtig steil. Jeder hatte eine Meinung dazu.
Mhm. Klar.
Und dann haben wir natürlich alle Seiten.
Also
dann ging es auf einmal um Wertungssysteme und um Objektivität. Überhaupt und dies und das. Und da kann man viel zu sagen zu der These und war sehr spannend.
Ja, gutes Thema.
Hat echt Spaß gemacht.
Ich wollte gerade sagen, da hat jeder eine Meinung zu.
Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, es ist.
Ist nicht zwei Stühle, eine Meinung.
nee. Und ich hatte auch meinen persönlichen Weg da rein skizziert, warum ich das so sehe und so. Ich habe ja immer schon eine Liebe für Exoten auch gehabt. Und aufgrund von begrenzten Möglichkeiten zum Beispiel. Ne? Ich meine, ich komme aus der Generation der Tipp-Listings oder so, ja?
Ja.
Weil ich keine Software kaufen konnte.
Ja.
Also wenn du drei Textseiten Listing abtippst, mhm, und das läuft nachher, mhm, dann liebst du dieses Spiel.
Ja, natürlich.
Egal wie scheiße das ist.
Ja, du hast es ja selber geschrieben.
Und wenn es nur ein Wildwasserspiel ist oder ein Autorennen oder was weiß ich, du liebst dieses Spiel und dann modifizierst du vielleicht noch was und dann ist es deins. Und deswegen, für mich gibt es keine schlechten Spiele.
Mhm.
Ja, genau. Ja, war nett, am Gast zu sein in dem Podcast, mhm, auf jeden Fall. Sehr nette Menschen dort. Und ich mag ja diese Call-In-Formate eigentlich. Also ist das hier ja auch im Grunde. Also man kommt zusammen und man quatscht so.
Ja.
Und dann meinte der Moderator, meinte am Ende dann so, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich die Folge schneiden soll. Und da habe ich zu gesagt, ganz einfach.
Gar nicht. Ganz einfach.
Einfach nur technisch optimieren.
Mach vorne Intro ran, hinten noch ein Extro, fertig.
Lass es genau so, überhaupt zu schneiden.
Ja.
Das ist alles gut. Also ich mag es, wenn es so raw ist.
Und ich auch.
Authentisch und fertig immer aus. Ja. Hast du noch Videospielbegegnungen gehabt sonst?
Also Begegnungen, wie soll ich sagen? Also News, die mich sehr angetan haben, die habe ich ja mit dir geteilt. Und dann seitdem habe ich mich sehr, also ich bin deep in the rabbit hole da rein. Und ich fange mal ganz von vorne an. Vor 35 Jahren gab es eine Konsole, die kein Mensch hatte. Das war quasi der Lamborghini unter den Spielekonsolen. Ne? Es gab die mittlerweile 16-Bit-Systeme, also Super Nintendo, Mega Drive.
Ja.
Und dann gab es und das die PC Engine, beziehungsweise die TurboGrafx-X.
Mhm.
So, und dann gab es eine andere Konsole, die hatte einfach keiner. Es gibt insgesamt nur 1 Million weltweit verkaufte Sachen davon, Konsolen davon, weil nur 1 Million quasi gebaut wurden. Und das war das Neo Geo.
Mhm.
Ja. Inflationsbereinigt wäre das heute, glaube ich, 1.600 Euro oder so. Und damals waren $650 auch schon sehr viel Geld.
Mhm.
Und damit war es ja nicht vorbei. So ein Spiel hat ja auch 150 bis $300 gekostet.
Das war die Oberelite.
Und es war halt das erste Mal, dass du halt die Platine aus der Arcade in einem Modul.
Ja.
Also Neo Geo war ja immer ein Modulformat. Das heißt, diese Arcade-Maschinen, also die MVS, Multi-Video Game Systems, was waren ja Module, die wurden hinten in die Arcade reingesteckt und dann und im Grunde genommen wurde das dann halt für das AES, also das Advanced Entertainment System für zu Hause, andere Module, also andere Slot quasi, aber es ist trotzdem 1:1 das Ding, was auch in der Spielhalle noch ein bisschen für Home, ein bisschen Schwierigkeitsgrad und so weiter portiert. Das heißt, du hast keine abgespeckte Grafik, kein Port runter oder Skalierung oder sonst sowas. Nein, das Ding hast du zu Hause gehabt, genauso wie es in der Arcade stand.
Mhm.
Und das war halt insane.
Ja.
Und als ich habe damals, glaube ich, wir hatten einen Laden, Videogames hieß der halt, witzig.
Mhm.
Und der hatte Neo Geo stehen, der hat ja da Samurai Showdown 1 und Art of Fighting.
Mhm.
Die Spiele habe ich da gesehen.
Mhm.
Und allein schon dieses Zoom-Out, Zoom-In, wenn die Charaktere sich voneinander entfernt haben oder näher gekommen sind. Und wie groß die Sprites waren auf dem Screen. Das gibt's doch wohl nicht. Wie kann das gehen?
Ja.
Naja, gut. Und kein Mensch hatte das, weil es einfach zu teuer war. Konnte sich kein Mensch leisten. Und jetzt vor kurzem, ich glaube vor einer Woche etwa, ich würde sagen, eine Woche ist jetzt ins Land gegangen, eine Woche oder anderthalb, hat die Firma Plyon Replay, das ist eine Firma aus Österreich, die haben schon diverse Retro-Konsolen und auch PCs neu aufgelegt. Das heißt also, der Atari 2600, der jetzt dieses Jahr im Sommer kommt.
Mhm.
Atari 1200, sorry, Quatsch. Amiga, mein Gott, Amiga 1200, ne? Genau, der Amiga 1200.
Ja.
Der kommt dieses Jahr, ist von Plyon. Dann C64 Ultimate.
Mhm.
Dann der Atari 2.6 Plus und der Atari 2.78 Plus. Alle von Plyon entwickelt worden.
Mhm.
Und das sind alles FPGA-Systeme.
Ja.
Deswegen sind die auch sehr teuer. FPGA ist halt wiederbeschreibbar, patchbar, was auch immer. Das sind Chips, die kann man updaten und können alles Mögliche simulieren und sind fantastische Geräte, aber aufgrund der FPGA-Technik auch relativ teuer. Also der C64 kostet, glaube ich, 300 Euro, was viel Geld ist für ein C64, aber wenn man da Bock drauf hat, es ist ein Full-Scale C64 mit Basic drauf und einem Commodore-Betriebssystem. Alles da, was man haben will und kannst halt von SD-Karte zocken. Und naja, jedenfalls haben die jetzt angekündigt, wir bauen das Neo Geo noch einmal.
Mhm.
Wir haben eine Partnerschaft mit SNK und die bauen 1:1 die Konsole, wie sie vor 35 Jahren waren, noch einmal, aber nicht als FPGA-System, sondern mit fest verbauten ASIC-Chips. Also diese Chips haben eine spezielle Aufgabe, sind nicht wiederbeschreibbar, so wie die früher die ROMs nun mal waren, die ROM-Chips. Und so werden sie das Ding bauen. Die werden es eins zu eins recreaten mit natürlich moderner Technik. Das heißt, das hat natürlich einen HDMI-Ausgang, aber auch einen AV-Ausgang für CRT-Screens. Und ansonsten, die Technik ist halt eins zu eins die gleiche. Nur natürlich sind es nicht dieselben Chips wie vor 35 Jahren. Die Werke sind natürlich schon alle wieder zu, aber ja, es soll das 1:1 Erlebnis sein. Keine Emulation, kein FPGA. Tatsächlich eine Recreation des Neo Geo.
Ich muss gestehen, ich kann mir einfach mal gar nicht vorstellen, dass in der Marktanalyse, also im Marketing genug Raum dafür gesehen wird.
Ja, ich hätte auch gedacht, okay, so eine Konsole nochmal zu bauen. Ich meine, du hast ja trotzdem ein 35 Jahre altes Gerät quasi dann da stehen, was modernisiert ist oder was auch immer.
Der Zeitaufwand ist enorm.
Ja, und vor allen Dingen auch die Herstellung ist erstmal an sich ja jetzt nicht billig. Durch die ASIC-Chips wird es natürlich billiger, weil wenn es ein FPGA-System wäre, würden die Dinger wahrscheinlich auch 400-500 € kosten. Das reduziert natürlich den Preis, also macht es den Weg frei für den Massenmarkt. Und die Module sind ja auch die gleichen. Also diese Videokassetten, also VHS-Kassetten, großen Module mit den Platinen da drin, werden auch recreated. Also das ist nicht, dass das irgendwie eine SD-Karte, die ist dann ein Flash-Chip, der da drin ist, sondern das sind wirklich Circuitboards, die da drin sind, ne? Wie aus der Spielhalle.
Jetzt mal rein ökonomisch gesehen, die müssen ja halt ihren Break-Even wieder einfahren.
Ja, müssen sie ja irgendwo, genau. Das heißt, sie müssen Masse machen.
Worldwide Shipping irgendwie.
Ja, und das ist jetzt gerade das Problem, was sich für die gerade stellt. Denn die Firma sitzt in Österreich und hergestellt wird der ganze Kram in Deutschland.
In Deutschland?
In Deutschland.
Oh, okay.
Wo ich denke, oh wow, das ist aber Commitment. Und aufgrund der Zollsituation haben sie natürlich jetzt Probleme mit den ganzen Pre-Orders aus den USA, weil aus den USA kommen die meisten Bestellungen, ist ja klar. Da war das Neo Geo am meisten verbreitet. Und ich glaube, 17 Bundesstaaten haben momentan erstmal die Pre-Order wieder gecancelt bekommen, weil jeder einzelne Bundesstaat eigene Zölle hat. Und das muss dann alles individuell ausgehandelt werden.
Irgendwie aufwendig.
Ja, aber SNK, beziehungsweise nicht SNK, sondern der Mutterkonzern, dem Plyon gehört, das ist Embracer. Embracer gehört.
Okay.
Ja, sowieso so viel aus der Spielebranche. Und Plyon gehört Embracer. Embracer hat jetzt zurückgemeldet, die haben innerhalb der ersten 24 Stunden.
Achtung, liebe Zuhörer, ich mache mal Türschiffs auf.
Ja, innerhalb der. Ich mach mal Pause, genau.
Ja, aber. Ja.
Also innerhalb der ersten 24 Stunden haben sie mehr Vorbestellungen bekommen, als der Forecast fürs erste laufende Jahr war.
Okay.
Wo ich denke, okay, die haben richtig gepokert. Also sie haben auf Masse gepokert und haben Masse bekommen.
Okay.
Der Bedarf ist also definitiv da.
Naja, zumindest der Einmaleffekt.
Ja, der Einmaleffekt auf jeden Fall da. Der Hype ist gerade riesig. Ich habe sehr viel mit mir gekämpft, weil einerseits, ne, also es ist ja eine Kindheitsgeschichte so, als Kind konnte ich mir sowas nicht leisten. Es ist ein Wunsch, der bis heute offen ist, weil heute ist es ja noch viel teurer. Heute kann ich mir das ja noch weniger leisten als damals. Ne, wenn man jetzt, angenommen, man würde jetzt ein Original Metal Slug wollen. Original verpackt, eingeschweißt vielleicht. Ne? Dann sind das $20,000.
Unglaublich.
Für so ein Modul. Das ist natürlich Quatsch. Niemand zahlt das. Oh, gut, du musst nur eine Person haben, die es zahlt. Aber das ist so der Preis, der jetzt aktuell so im Handel, so im wie soll ich sagen, im Sammlermarkt kursiert. Ne? Also genauso wie Neo Turf Masters ist auch irgendwie bei 20.000 und so. Absolut bekloppt natürlich. Selbst ein Garou Mark of the Wolf ist bei $3,500 oder so. Das ist natürlich Quatsch.
Du siehst mal Kopfschütteln.
Wer zahlt für ein 35 Jahre altes Spiel so viel Geld? Niemand. Ja. Also nicht, um es zu spielen.
Nee.
Und jetzt ist die Möglichkeit da, mir ein Neo Geo zu kaufen zu dem erschwinglichen Preis von 99 € für die Konsole, inklusive dem Joystick. Also ein Arcade-Stick ist ja auch dabei. Und die Module kosten, Stand Amazon, 79 €. Was natürlich viel Geld ist. Sag ich mal, das ist der Standardpreis jetzt für ein PlayStation 5-Spiel. 69 € kosten die ja jetzt auch. Aber es ist halt 35 Jahre alt, das Spiel. Was jetzt nicht heißt, dass das Spiel weniger Spaß macht.
Nein, überhaupt nicht.
Also die Spiele machen ja unglaublich viel Spaß. Und
du bekommst ja keine Lizenz, du bekommst
ein
Modul.
Genau, ich bekomme ein Modul und das besitze ich. Mhm. Und da drauf ist jetzt nicht nur ein SD-Stick, wo ein ROM draufgeladen ist, sondern da sind zwei fette Circuitboards drin, die ich da in diese Maschine reinstopfe. Hält
quasi für ewig.
Und es wird für immer halten. Mhm. Also, ja gut, für immer nicht, aber mein, es wird mich überleben. Und also habe ich mich entschieden, mir das vorzubestellen. Ich erfülle mir diesen Kindheitstraum, dieses fette Teil da reinzustopfen in die Konsole, den Anschalter zu betätigen und gleich das Neo Geo BIOS-Screen zu sehen und dann loszufighten. Einfach mal Samurai Showdown zu zocken und Fatal Fury und Art of Fighting. Ich habe da so einen Bock drauf. Momentan sind 10 Spiele, die man jetzt bestellen kann in der ersten Charge. Und natürlich ist die Erwartungshaltung und der Wunsch natürlich groß, den gesamten Neo Geo Katalog, der ja eigentlich gar nicht groß ist, das sind weniger als 160 Spiele, nochmal releasen. Also ich meine, das Feedback, was sie jetzt bekommen haben mit den Pre-Orderns, sagt ja, okay, da ist Bedarf. Die Masse möchte gerne ein Neo Geo mal zu Hause gehabt haben. Und ja, mal sehen, wenn es gut läuft und alle ihre Konsole. Ich meine, das ist ja das, was ich mir sehr wünsche. Im 12. November oder hier in Deutschland 13. November dann erscheint das Ganze. Ich wünsche mir einfach so einen richtig schönen Happy Launch, wo jeder, der es haben möchte, sein Neo Geo zu Hause auspacken kann und nochmal erleben kann, wie es damals war, was er nicht erleben konnte.
Ja, vor allem, das muss man nochmal ergänzen. Vielleicht, es gibt ja diese Art von Kunst heute so nicht mehr.
Nee.
Also ich habe bei mir auf dem Blog.
Wer ist so verrückt und macht sowas? Und
da gibt es einen Artikel über Last Blade zum Beispiel. Und das sind ja Pixel-Kunstwerke, die in der Vergangenheit leben sozusagen.
Ja.
In der Form ja nicht mal produziert werden. Also was du vorhin gesagt hast, diese großen Sprites, dann das Auge fürs Detail und so. Das ist eine Kunstform, die ist sehr unique, ne? Also die ist sehr eigenständig. Und die findet man so auch echt nicht.
Also im Indie-Bereich findet man immer noch sehr gutes Brightworks, muss ich sagen.
Ja, aber
Musst du schon suchen, ne? Und vor allen Dingen, heute basieren sie ja nicht darauf, dass du nicht mehr kannst oder könntest, sondern du skalierst ja runter, damit es einer Optik entspricht, die Retro-Effekt hat. Aber damals hat man alles rausgeholt, was ging, um das zu erschaffen, was natürlich auch ein ganz anderer Anspruch ist.
Mit auch einer sehr hohen Güte, ne?
Ja.
Muss man echt sagen.
Und wenn man sich den Neo Geo Katalog anguckt, das, was quasi 1994 rauskam und was dann aber später, ich meine, die Konsole wurde 14 Jahre mit, das war, glaube ich, auch der längste Konsolenlauf aller Zeiten, also so 14 Jahre Support für eine Konsole, obwohl die selber nicht so lange verkauft wurde. Die letzten Games, die dann rauskamen, ne, wie zum Beispiel Garou, Mark of the Wolf oder Samurai Showdown 5, die sahen natürlich aus unglaublich, was man da rausholen konnte aus diesem Gerät. Ne? Also es ist wirklich ein Wunderwerk gewesen.
Absolut, absolut.
Und ich will diese Kindheitserinnerung, ich will das erleben. Das gönne ich mir. Das schenke ich mir selbst zu Weihnachten, Geburtstag. Und ich will das einfach haben. Ich will es anfassen. Ich will diese Haptik haben.
Verstehe.
Dieses Chunky-Modul da reinzustecken. Rums. Und dann, und dann kann ich das später meinem Sohn genauso zeigen. So fühlt sich das an, wenn du was besitzt.
Und nicht
eine Lizenz.
Da können wir gleich mal, da können wir ein schönes Thema anwenden gleich.
Ja.
Nämlich dieses Thema Physik. Also physikalisches Erlebnis und so.
Ja.
In Zeiten von heute, ne? Aber ich glaube, ich brauche erstmal eine Cola.
Ja, dann lass doch jetzt
mal kurz ein bisschen Breaken machen hier.
Ja, wir sind gleich wieder da.
Wir sind ja wieder da.
Wir holen gar nichts mit.
Cola rein, Cola raus und dann bis gleich.
Bin nicht in der Reihenfolge.
So, Cola da.
Ja, da sind wir wieder.
Ja, hallo. Also genau, Haptik. Es ist ja so in Zeiten wie diesen, wo alles nur noch virtuell ist und man nur noch Lizenzen blitzt, die irgendwann verschwinden.
Ja.
Und Online-Server verschwinden, damit auch Spielerinnerung, Spielerlebnis und Spielkultur verschwindet, ist ja dieses Thema Physik und Module reinstecken und so weiter ein wichtiger Gegentrend auch. Ne?
Ja, also ich muss sagen, für mich ist dieses Neo Geo AES Plus, der wichtigste oder das wichtigste Gaming-Ereignis des Jahres.
Wow.
Weil es zeigt, das Interesse ist da. Also jetzt zumindest das Feedback von den Vorbestellern zeigt ja, das Interesse an haptischen Besitz von Konsolen und an Preservation ist da. Das Interesse ist da. Ich glaube auch, dass die Initiative Stop Killing Games mit auch eine Rolle da spielen.
Oh, also, starke These.
Das hat, glaube ich, sehr viel Aufmerksamkeit erregt, auch bei Leuten, die vielleicht sich mit dem Thema nicht befasst haben. Weil Stop Killing Games ist halt überall gewesen, weltweit im Internet. Jetzt natürlich auch das Hearing vom EU-Parlament.
Mhm.
Einfach wo auch junge Leute aufmerksam geworden sind, Moment mal, die haben ja da einen Punkt. Die nehmen uns die Spiele einfach wieder weg. Das heißt, wenn ich jetzt was kaufe, kann das sein, dass ich das in 2 Jahren nicht mehr habe, weil die einfach entschieden haben, wir schalten die Server ab oder wir revoken die Lizenz oder entfernen es aus dem Shop oder was auch immer.
Ja.
Ja, ich glaube, auch jüngere Menschen beschäftigen sich mittlerweile damit. Ja.
Guter Punkt. Ja. Dabei fällt mir gerade ein, dass Joachim Hesse, vielleicht kennst du den, Onkel Joe, ne?
Onkel Joe kenne ich, ja.
Der wird bei mir demnächst auf dem Blog einen Text veröffentlichen.
Oh, wie nett.
Ja, fand ich auch sehr nett. Und der Text heißt Rettet die Spiele. Und das ist genau das Thema, was du da angesprochen hast.
Ja. Ne?
Es geht darum, diese Präservation sicherzustellen, die Kultur zu erhalten, auf diesen Konflikt vor allen Dingen hinzuweisen, der real ist.
Ja.
Und der ein großes Problem darstellt für unsere Kunstlandschaft und Kulturlandschaft. Und ja, guter Punkt. Also ich kann das total nachvollziehen. Das ist ja heute noch so. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendein Modul in mein Handheld stecke oder irgendwas einschalte, das mir niemand wegnehmen kann, wo ich kein Netzwerkkabel dranhängen habe, was einfach funktioniert.
Ja.
Und was mir Freude gibt.
Ja. Also jetzt gerade, ich meine, PlayStation hat ja gerade da auch gerade einen riesen Fass aufgemacht mit ihrem neuen DRM-Feature, was quasi einfach in die neue, ja, was jetzt quasi ausgerollt wurde. Das heißt also, jedes digitale Spiel, was du ab jetzt oder ab vor 2 Tagen digital erwirbst auf der PlayStation, hat eine Lizenz, die nur 30 Tage gilt. Dann muss deine Konsole wieder online sein und die Lizenz wieder aktualisieren. Bleibt deine Konsole nach 30 Tagen weiterhin offline, hast du keinen Zugriff mehr auf das Spiel.
Das ist unglaublich.
Bis du dich wieder eingeloggt hast und online warst. Also du hast immer ein 30-Tage-Token.
Ja.
Du verlierst das Spiel jetzt erstmal nicht ganz, aber du darfst die Konsole nicht offline lassen.
Oh Mann. Das ist wirklich, verschärft das Ganze nochmal.
Das verschärft es nochmal so hart und wir brauchen Regulierung. Deswegen ist das Stop Killing Games ja auch so wichtig.
Ja.
Ubisoft hat ja sogar schon reagiert. Ich meine, klar, weil Ubisoft ein europäischer Publisher ist, also quasi den Sitz in Europa hat, den Hauptsitz. Und haben ja, weil The Crew 2 als Hauptbeispiel angeführt wurde dort, fügen jetzt einen Offline-Modus hinzu, von dem sie behauptet hätten, das sei ja gar nicht möglich.
Ja.
Also, es ist bestimmt technisch möglich, aber man will ja nicht, weil es Geld kostet.
Natürlich.
Ja,
Gut.
Wir brauchen das.
Ja, schön, dass diese Wahrnehmung jetzt entsteht und dass das auch ein mediales Thema wird, finde ich super wichtig.
Ja.
Schon ganz lang. Es gibt natürlich schon auch Initiativen seit einiger Zeit zum Thema. Ich weiß, der Andreas Lange vom Computerspielemuseum Berlin, der setzt sich auch schon lange dafür ein. Da gibt es irgendein europäisches Board auch, in dem er da drinnen ist.
Ja.
Aber es braucht mehr Wahrnehmung
und
es braucht vor allen Dingen Taten.
Ja, aus dem US-Raum gab es ja auch viele, viele Influencer, die halt für Preservation Aktionen gestartet haben und weiter. Aber ja, wir brauchen weltweit deutlich mehr Aufmerksamkeit und unsere Konsumerrechte müssen wir unsere Konsumerrechte müssen wir mit harten Bandagen verteidigen.
Ja.
Und denn wenn wir einen Schritt nachgeben, dann lässt man da nicht mehr locker.
Definitiv.
Man wird versuchen, uns so möglich zu schröpfen, wie es nur geht. Mhm. Und wir müssen damit unser Portemonnaie wählen und unsere Rechte verteidigen. Das ist so. Und deswegen gerade, glaube ich, physischer Content, physische Sachen. Ich meine, Evercade hat auch eine Nische gefunden.
Mhm.
So, wo natürlich Leute, hauptsächlich Retro-Gamer, einfach ein physisches Produkt in der Hand halten. Das gehört ihnen. Das können sie, das braucht keinen Online-Service. Das können die in die Konsole stecken. Das wird immer funktionieren.
Mhm.
Und ich finde, wenn Playon das wirklich ernst meint, dann darf es jetzt auch nicht bei diesen 10 Spielen bleiben. Sondern sie müssen dann darauf aufsatteln, dass sie so viele Pre-Orders haben und dann müssen sie liefern. Und ich wünsche mir natürlich, dass quasi das Neo Geo ein ein neues Ökosystem wird, was parallel zu den aktuellen läuft. Und witzigerweise, im Vergleich zu den anderen Konsolen, ist Neo Geo dann diesmal die günstigste Konsole von allen.
Das stimmt, ja.
Also die Switch, die Xbox und die PlayStation sind dann teurer.
Ja, ja.
Das wird schon lustig dann.
Ja.
Aber gut, ist nicht für jedermann was. Sicherlich für die Modern Warfare Gamer da draußen für das nix. Oder allgemein. Oder FIFA-Spieler. Ich meine, ich sage, sie wollen Super Sidekicks spielen, was noch nicht angekündigt wurde, aber ist ein cooles Spiel, auch auf dem Spiel. Also macht Spaß.
Manchmal passieren ja Dinge, ne? Keine Ahnung.
Ja.
Also manchmal werden ja Titel zu Dauerbrennern, die man gar nicht so hat kommen sehen. Keine Ahnung. Also
ja, und es öffnet natürlich Tür und Tor für eventuell neue Spiele.
Ja.
Also, warum soll es nicht neue Games fürs Neo Geo?
Na klar, na klar.
Es gibt genügend Indie-Entwickler, Homebrew-Entwickler, die für Sachen gemacht haben.
Ja,
oder natürlich. Meinetwegen können auch andere Publisher aufmerksam werden. Capcom zum Beispiel.
Ja.
Warum sollte Capcom, ich meine, es gab ja damals auch Capcom versus SNK Chaos für das Neo Geo. Capcom könnte ja sich mit SNK zusammensetzen und sagen, hey, ihr habt da jetzt eine Konsole am Start. Hättet ihr Bock, ein Street Fighter-Modul rauszubringen? Dann providen wir das. Dann geben wir euch die Lizenz für Street Fighter und macht ein Street Fighter-Modul.
Denkbar, ja.
Also ist alles möglich. Also es öffnet Tür und Tor für viele Möglichkeiten. Ich hoffe, die werden wahrgenommen. Und dass es nicht so ein One-Time-Throwaway wird, was natürlich auch passieren kann.
Aber Stop Killing Games ist halt auch im Wesen, vom Wesen her ein Kulturkampf, ne? Muss man einfach sagen. Weil
ist Kulturkampf, ja.
Hier kämpft quasi die Gegenwart gegen eine Erfahrung, die eine Generation davor gemacht hat und auch eine aktuelle Generation vielleicht macht. Möglicherweise gibt es eben auch viele in der heutigen Generation, die das so nicht wahrnehmen oder so nicht sehen, weil sie es nie anders kennengelernt haben.
Genau.
Ne? Ja. So, und der kulturelle Verlust ist trotzdem da. Denn auch die werden irgendwann ihre Kindheit vermissen oder Dinge verlieren. Also
ja, und die haben dann nicht die Möglichkeit, auf den Flohmarkt zu gehen und ihre Kindheit zurückzukaufen.
Nee, null.
Ist es vorbei dann. Die ist dann weg.
Die ist auch online nicht mehr.
Ne, wenn Fortnite abgeschaltet wird, dann ist Fortnite weg.
Genau.
Das hast du nicht auf einer Disc oder auf einer CD oder was auch immer. Das ist dann einfach weg.
Ja, sehr spannendes Thema. Sehr spannendes Thema. Ja, mein Lieber. Mach nochmal einen Themenwechsel, oder?
Ja, genau. Wir hatten ja angekündigt, dass wir sagen, zumindest erwähnen, warum wir so lange weg waren.
Naja gut, wir haben uns 5 Monate nicht hören lassen. Wir sind aus den meisten Podcasts schon rausgeflogen.
Ich wollte gerade sagen,
keiner kennt uns mehr.
Genau, ja. Also und mindestens 50% von unseren 2 Zuhörern sind weggebrochen.
Ja, diesen 2 Zuhörern schulden wir auf jeden Fall eine Antwort, warum wir jetzt 5 Monate nicht online.
Also der eine, der noch da ist, sollte dem anderen bitte sagen,
ja,
wir sind...
Ja, ja. Pass auf, sag ihm das, okay?
Sag dem
also
anderen
das. Also wir lüften jetzt das Geheimnis, warum wir 5 Monate nicht online waren. Und darum, wir hoffen, dass es aber jetzt regelmäßig weitergehen.
Ja, genau.
Und genau, also wir haben uns ja zuletzt gehört im November, wie gesagt, 2025.
Ja, genau. Also wir beide haben natürlich trotzdem Kontakt gehabt.
Wir hatten Kontakt, ja.
Aber wir haben es nicht geschafft, zusammenzufinden für einen Podcast.
Genau.
Was medizinisch begründet ist. Also ich bin ja an dem Punkt, wo ich da ganz offen drüber sprechen mag. Und ich glaube, das ist auch gerade im Gaming-Sektor so, auch sag mal mit Usus, dass man da auch offener mit umgeht, weil das auch viele betrifft manchmal.
Genau.
So, und da finde ich, und zwar ist es halt so, dass ich unter einer schweren Depression leide, auch jetzt noch. Schon seit vielen Jahren, aber erst letztes Jahr im August das quasi als Krankheit für mich wahrgenommen habe und dann auch zum Arzt gegangen bin und dann in eine Behandlung gegangen bin, also in eine Therapie letztendlich. Ich bin bis jetzt noch in Behandlung, war jetzt in diesem Jahr auch 6 Wochen in einer Tagesklinik. Das heißt also, mein Alltag war ein ganz anderer und mein Energielevel war sehr low. Und ich habe mich hauptsächlich damit beschäftigt, Werkzeuge zu finden, um aus dieser Depression herauszukommen. Mittel und Wege zu finden und Hilfe anzunehmen. Und deshalb haben wir uns jetzt erst wieder getroffen, weil ich jetzt erst überhaupt die Möglichkeit hatte, kognitiv und auch emotional da wieder reinzugehen. Ja.
Genau.
Ja.
Also wir hatten zwischendurch Kontakt, wie gesagt.
Ne? Ja.
Aber es war nicht die richtige Zeit, um jetzt mehr zu machen.
Ja.
als du
ja, ich hatte den Raum dafür nicht, genau. Nee, also, weil es doch Familie ist halt noch da, ne? Wir haben auch einen kleinen Sohn, der wird jetzt ein Jahr alt und der nimmt natürlich sehr viel Raum ein. Und dann, wenn man da gleichzeitig auch noch krank ist und dann nicht die Kraft hat, überhaupt irgendwie so mit sich selbst klarzukommen, ist das nicht einfach, ne? Und aber um die Brücke zu schlagen, Gaming ist etwas, was mir trotz allem immer noch hilft, um Ruhe für mich zu finden. Also ich muss sagen, sag ich mal, letztes Jahr im August so, hatte ich eigentlich das Interesse an allem verloren. Das ist ja bei der Depression dann leider so, dass sie immer erst so schlimm wird, bis man sie erkennt, dass es schon also wirklich schlimm ist. Und dann habe ich Interesse an allem verloren. Also alles, Gaming, Tabletop, Painting, alles, was ich gerne gemacht habe, habe ich nicht mehr gern gemacht. Und, aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich zumindest beim Gaming nicht alles, aber viele Sachen gut funktionieren, um meine Mitte zu finden, Ruhe zu finden, Zeit für mich zu haben. Das ist mir sehr wichtig. Also es bedeutet mir sehr viel. Und ich glaube, da draußen
Feuerwerk
ist Feuerwerk. Ach so, ich glaube, der HSV hat gespielt. Anscheinend hat er gewonnen.
Und deswegen macht man Feuerwerk?
Ja, dann machen die hier Feuerwerk, ja.
Ah, okay.
Das ist die Ballande auch einfach mal.
Okay.
Ich glaube, der HSV hat gewonnen. Ich glaube, die meisten hier im Dorf sind HSV-Fans. Ja.
Na gut, dass der jetzt mal gewinnt, ist auch gut, ne? War ja nicht so.
Ich glaube, der ist momentan ganz läuft bei ihm ganz gut gerade.
Also hatten die nicht irgendwie fünf Niederlagen in Folge?
Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr.
Merlin,
Pröbchen. Aber davor waren die, glaube ich, ganz gut wieder.
Okay.
Ja, ich bin so, Fußball bin ich gar nicht so drin.
Ich habe es nur im Autoradio gehört. Aber Frage, du hast gesagt, dass Videospiele. Also du konntest gar nichts zwischendurch.
Ich konnte gar nichts machen. Ja.
Kannst du dich noch daran erinnern, was oder in welcher Form dann wieder irgendwas möglich war mit Spielen für dich? War das, also jetzt, muss ja gar nicht jetzt interaktiv sein, oder hast du nur an irgendwas gedacht oder hat dir irgendwas geholfen, irgendeine Erinnerung, irgendein Charakter oder wirklich ein Spiel oder wie war
also,
das?
Also was mir geholfen hat, ist, wenn ich dann Spiele gespielt habe, die ich in- und auswendig kenne. Also wo ich, na, dieses Homecoming-Feeling, jetzt wie jetzt mit Skyrim, wo ich, also nicht, dass ich das in- und auswendig kennen würde, aber Spiele, die mich abholen irgendwo an einem Punkt, wo es mir besser ging.
Ganz sicher bist, was
wo ich genau, wo ich sicher bin, was ich liebe, wo ich eine Erinnerung habe, wo ich eine Emotion mit verbinde. Als ich das gespielt habe, da ging es mir sehr gut. Das war eine sehr schöne Zeit, ein sehr schönes Erlebnis. Das funktioniert sehr gut. Also bei neuen Spielen ist es ja schwierig, weil du ja überrascht wirst mit allem und vielleicht auch überfordert, und das ist dann nicht so gut, wenn man eine Depression hat, wenn man dann auch noch vom Spiel überfordert wird.
Nein.
Vielleicht ist auch das einer der Gründe, weshalb ich Crimson wieder pausiert habe, so schön es auch ist, alles ist neu und überfordert mich vielleicht manchmal.
Also ist Skyrim jetzt, wo wir vor allem am Anfang darüber sprachen, ist jetzt so dieses Spiel, das dich so ein bisschen
wieder
abgeholt hat.
Genau, ja. Das bringt mich sehr stark zur Ruhe gerade.
Ah, sehr gut.
Also die menschliche Interaktion fehlt mir ja nicht, weil ich ja nun mal Familie habe und Freunde und so weiter. Also da ist ja alles da, das ist ja intakt, was ganz gut ist, was mir natürlich sehr viel hilft. Aber beim Hobby war das war schon sehr schmerzhaft, dass das alles, weil das ist ja auch so ein Rückzugsort, selbst wenn man nicht krank ist. So, das Hobby zu haben, das ist ja etwas, was dir Kraft gibt.
Ja, kann ich total
verstehen. Und wenn das dann nicht da ist, das ist schon schlimm. Wenn alles nur Kraft zieht, anstatt dass es das gibt. Und jetzt merke ich halt gerade Skyrim gibt mir was zurück. So, es gibt mir Kraft zurück. Und es ist kein Escape, kein Eskapismus mehr. Es ist nicht so, dass ich mich dahin zurückziehe fliehe, sondern mehr, dass es mir etwas Kraft zurückgibt und etwas Ruhe zurückgibt. Das ist wie eine Meditation vielleicht auch so. Ich besinne mich beim Spielen auf mich selbst.
Mhm.
Das tut mir sehr gut. Ja.
Kann ich 100% nachvollziehen. Ja. Das ist, also ich habe jetzt keine Depression sozusagen, aber das habe ich ja vorhin mit Generation Zero auch beschrieben, ne?
Mhm.
Dass das auf mich eine ähnliche Wirkung hat. Ne? Das gibt mir halt irgendwie so ein Heimatgefühl, also so ein beruhigendes Gefühl, das mich überhaupt nicht stresst zum Beispiel, ne? Also, und das Videospiel sowas können, finde ich nach wie vor faszinierend.
Ja. Und ich würde da jetzt auch gar nicht so in die Tiefe gehen wollen. Ich glaube, das Thema selbst ist weit verbreitet und mittlerweile auch gut einsehbar, gibt es gute Lektüren zu. Es gibt viele, viele Menschen, die sich sag ich mal, outen, äußern dazu,
ja,
zu ihren Krankheiten und man kann mittlerweile darüber sprechen. Also es ist jetzt letztendlich eine Krankheit wie jede andere, die geht auch vorbei. Ja, das ist wie ein Beinbruch, dauert nur ein bisschen länger.
Ja.
Aber schwierig ist dabei natürlich Hilfe zu bekommen, also professionelle Hilfe, was wirklich nicht einfach ist und kann ich letztendlich dann jeden nur zu ermutigen, nicht aufzugeben. Es kostet sehr viel Kraft, einen Platz irgendwo zu finden, einen Therapieplatz, der längerfristig ist. Also ich selbst habe auch immer noch keinen ambulanten Therapieplatz, sondern habe halt jetzt nur diese Tagesklinik gehabt, die aber sehr viel gebracht hat.
Wie lange machst du dann nochmal?
6 Wochen.
6 Wochen.
Die gehen sehr schnell rum. Also
ja.
Es erscheint immer viel, aber das geht sehr schnell vorbei. Kann ich auch wirklich jeden ermutigen, die Hilfe anzunehmen, nicht sich da hilflos zu ergeben.
Mhm.
Es gibt Möglichkeiten, es gibt da einfach mal umgucken. Ich weiß, dass Kraft kostet viel Kraft, versucht vielleicht Hilfe zu bekommen. Bei mir hat natürlich die Familie einen großen Rückhalt gegeben. Aber ich bin ja noch nicht durch. Ne? Ich telefoniere mir immer noch die Fingerwund und versuche einen ambulanten Platz zu bekommen, damit es auch weiter behandelt wird, damit ich da auch irgendwann ganz raus bin.
Mhm.
Aber ich bin an einem wesentlich besseren Punkt. Immerhin können wir hier eine Aufnahme machen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, einfach nur das Fazit, was ich daraus ziehen will. Es ist nicht alles Doom and Gloom, sondern am Ende des Tages kraxelt man wieder dahin, wo man vorher war und kann auch wieder Dinge enjoyen. Also ich kann wieder lachen, ich kann mich über Dinge freuen.
Das ist schön.
Selbst auch wenn das überschwängliche Glücksgefühl, was vielleicht manchmal da sein sollte, nicht da ist. Aber die Tiefen sind nicht mehr so da. Also ja, man fällt nicht mehr so tief.
Danke, danke, danke,
ja,
dass du so offen darüber redest. Mhm. Also das finde ich finde es super wichtig. Also das, was du auch schon sagtest vorhin, dass auch andere das mitnehmen, ne?
Ja.
Dieses You are not alone, ne?
Also, you're not alone, you're not alone.
Das ist echt.
Das ist wirklich so.
Wirklich wichtig, darüber auch zu
reden. Und das ist auch der Hauptpunkt, der in der Tagesklinik, hast du natürlich so Therapieeinheiten, ne? Also, so, was weiß ich, Selbstachtsamkeit, Selbstwirkung, ein bisschen Ergotherapie, Bewegungstherapie und so weiter, Einzelgespräche, Gruppengespräche und so weiter. Aber der wichtigste Part ist der Austausch mit den Mitpatienten für mich gewesen.
Mhm.
Einfach zu wissen, ich bin gar nicht alleine. Die haben alle das gleiche Problem.
Mhm.
Und, das gibt so viel, der Austausch dann einfach und zu wissen, ich bin nicht allein und auch und bei einigen Patienten zu sehen, okay, da macht jemand Fortschritte, das geht besser und ich bin noch nicht an dem Punkt, aber vielleicht komme ich dahin. Und das tut gut. Ja.
Super.
Ja.
Wow, okay. Ja, Mensch. Okay. Dann hattest du Zeit, heute schon nochmal in deine Liste zu
gucken? Ich habe in meine Liste reingeschaut, ja.
Aha.
Genau. Ich habe mich aber ganz, also gar nicht vorbereitet. Ich wollte es eigentlich, aber ich hatte so viel anderes auf dem Zettel. Aber ich habe sie zumindest schwarz auf weiß hier. Eben hatte ich sie noch. Aber
du kannst wahrscheinlich auf
dem Aber ich kann aus dem Stegreif noch darüber reden.
Okay. Dann hätten wir heute noch die Möglichkeit, jeder ein Spiel vorzustellen.
Ah, ja, genau. 2 schaffen wir wohl nicht, aber 1.
Nee, also ich kann nur noch 1, dann bin ich auch durch. Aber
ja,
eins schaffen wir, ne?
Ja, lass uns das machen. Fang du doch mal an.
Ich soll mal anfangen?
Ja, warte, ich suche meine Liste kurz raus.
Okay.
Gut, ich habe meine Liste rausgesucht.
Du hast deine Liste rausgesucht?
Ich habe meine Liste, genau.
Okay.
Okay, das ist dann jetzt bei dir quasi Platz 7, ne? Oder so Nummer 7, das siebte Spiel, was du vorstellst schon. Ja.
Ja.
Jeweils 2.
Ich glaube, ja.
Krass, okay, ja.
Genau. Und wir befinden uns im Jahr 1999.
Oh, schon fast die Zeit der Pause. 1999.
Ja, wir waren schon weiter, ne? Oh. Wir waren ja schon viel weiter.
Ja, durch
wir waren ja schon bei Witcher.
Ja, durch mich waren wir schon viel
genau.
weiter.
Genau, also ist jetzt vergleichsweise langweilig, was ich heute erzählen werde. Ja, aber trotzdem,
1999 finde ich gut.
Ja. Ja, ist ein schönes Jahr, ne? Ich kann ja mal ein paar Stichworte in den Raum werfen.
Ja.
Vielleicht bekommen wir dann ja hin, wohin die Reise geht. Also es geht um den Bergbaukonzern Liandry. Vielleicht schon mal gehört. Und es geht um ein Spiel, das schnelles Movement hat und einen Fokus auf Waffenhandling und sehr competitive ist. Und es geht um Preisgelder und Ehre. Ja, da kommst du ins Grübeln, ne? Die Spielefirma ist die Firma Epic.
Ich weiß es schon, was es ist.
Ja. Epic.
Ja.
Und das ist das LAN-Party-Spiel der End-90er, würde ich mal sagen.
Würde ich auch sagen, ja.
Und? Hast du eine Idee?
Double Kill. Monster Kill.
Ja, genau. Also wir reden von Unreal Tournament 99.
Ah, herrlich.
Ta-ta. Genau, das ist ein Spiel auf einer Liste, ne? Und nicht ohne Grund. Denn das haben wir wirklich jahrelang Standard gespielt, ne?
Ja. Tun wir auch immer noch.
Jedes Mal auf der LAN-Party
für Unreal Tournament gespielt.
Es ist ein Spiel mit einem großen Schatten,
ja.
Langen Schatten, historisch. Ja. Und ich erkläre auch gleich, warum. Ne? Genau, aber Unreal Tournament ist hier auf meiner Liste ganz weit oben sozusagen. Es wurde ja, 99 lief parallel auch Quake 3 Arena. Das war also auch in dem Jahrgang.
Oh mein Gott, ja.
Übrigens. Also,
weil ich Unreal Tournament besser fand. Also,
ich war auch immer der
Zugang zu.
Ja, ich auch. Das UT war für mich auch immer das... Ich fand beide gut, aber UT war ein Tick exotischer.
Irgendwie war das funnier. Die Waffen waren verrückter und die Maps und so. Es war irgendwie mehr Fun.
Eine unglaubliche
Präzision.
Das hatte
mehr so dieses Sports-Theme.
Ja.
Und Quake war halt wirklich Gore und Splatter und das war so persönlich, hatte ich das Gefühl. Irgendwie Quake war für mich immer sehr persönlich.
Ja, das stimmt.
Und Unreal Tournament hatte diesen Sports-Charakter irgendwie.
Also eins der ersten großen reinen Multiplayer-Spiele, ne?
Ja.
Mit diesem E-Sports-Appeal.
Ja.
Würde ich mal sagen.
Mhm. Ja.
Hat das quasi mitbegründet, ne? Eigentlich, ne? Genau, da geht's da so um diesen, es gibt sogar Story, ne? Es gibt ja auch Singleplayer-Games von der Serie.
Unreal, ne?
Unreal, genau.
Unreal, das war quasi, also hat ein bisschen, ich finde, es hatte so einen Halo-Vibe.
Ja, genau. Wobei ich jetzt hier hauptsächlich von dem Tournament rede.
Ja, okay.
Weil das eben das LAN-Party-Spiel war. Und wir da halt sozusagen diese Arenenhafte,
ja.
da drin sehr stark waren, ne? Und es ist irgendwie auch die Storys auch Hanebüchen. Ne? Es gibt eben diesen Bergbaukonzern Liandry und der veranstaltet halt diese Wettkämpfe, wo es um Preisgeld und Ehre geht. Ne? Und es ist halt das Unreal Tournament. Ne? Genau.
Es gibt eine sehr schöne Verfilmung, also einen Kurzfilm zu Unreal Tournament.
Okay.
Und zwar gab es ja diese Amazon-Miniserie über Videospiele.
Ach ja.
Und da war eine Folge. Weil der.
Oh,
mein Arcade hat sich.
Der Arcade-Automat hat sich jetzt.
Der Arcade ist gerade angegangen.
Alles gut. Cool.
Sorry.
Nee, macht doch nichts. Schön. Zeitenkicks von dem.
Ja, okay. Das ist eine sehr schöne Folge zu Unreal Tournament. Ja, ist sehr, sehr sehenswert. Ich weiß nicht, welche Folge das ist, aber ja, sehr sehenswert.
Ich habe immer die Settings geliebt. Ne? Dieses futuristische Space-Setting. Diese Waffen.
Running Man-mäßig so.
Genau. Die Waffen waren super. Noch nie eine Sniper-Gun gehabt, die so präzise war. Auf so lange Distanz.
Ja, weil sie Hitscan war. Also du hast halt es wurde kein Projektil berechnet, sondern das ist eine Hitscan-Waffe halt.
Genau.
Du drückst drauf und da wo das Ding hingezeigt hat, hat es auch getroffen.
Bam. Genau. Ja. Äußerst brutal.
Ja.
Also sehr, sehr gut gemacht. Ne? Und das Spiel hat eben nicht nur Unreal Tournament eingeführt oder Epic hat nicht nur Unreal Tournament eingeführt oder Unreal, sondern eben auch ein großes Branchenfundament, die Unreal Engine und den Unreal Editor damals. Ne? Und die Unreal Engine ist ja bis heute halt eine maßgebliche Engine, die damals eingeführt wurde. Ne? Und ich weiß auch noch gut, was mir auch noch sehr gefiel, war die Musik damals. Ne? Also der Sound.
Der Soundtrack war extrem geil.
Diese Mischung.
Und halt auch die Voicelines, ne, von dem Narrator. Ja. Also die Voicelines sind halt übelst geil. Das ist einfach so im Kopf geblieben.
Absolut. Aber dieses Drum and Bass auch da drin. Ja. Ne? Absolut geile Soundtracks. Also.
Ja. Und halt die Maps waren halt sehr abwechslungsreich, ne? Du hast dann auch so Maps mit Low G gehabt, ne?
Genau.
Und es gab ja sogar Maps, wo du gar nicht einen Charakter gespielt hast, sondern ein Raumschiff.
Ja.
Also wo du dann wirklich mit dem Schiff dann halt irgendeine Space Station rein bist und den Reaktor,
das All fliegst.
Den Reaktor zerstört. Das war wirklich, wirklich crazy.
Absolut geil, ja. Wie ist nochmal diese Map mit diesen beiden Türmen?
Mm.
Na, du kennst sie.
Ja, die eine Map, die wir immer spielen.
Die man immer spielt, wo man Capture the Flag drauf spielt.
Genau, einfach über die Brücke rüberlaufen.
Ich liebe es.
Das oben Ding auf dem Turm mit einer Sniper hinsetzen.
Haben ja sogar meine Kinder gespielt. Schön. Und auch die hat sofort gecatcht.
Ja.
Das ist einfach so instinktiv geil. Ja. Also,
ohne Teleporter-Gun eigentlich gar nicht rüber kamst, diese scheiß Brücke.
Absolut.
Schön, ja. Wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel. Ja.
Hat auch eine sehr aktive Modding-Szene gehabt, muss man sagen. Also es gab sehr viele Map-Packs von Menschen, die für dieses Spiel Maps gebaut haben.
Ja, manche haben ja aus der Engine halt, die dann halt zur Verfügung stand, halt auch Tactical-Shooter gemacht halt. Ne? Sowas
wie Total-Conversions.
Total-Conversions, genau. Ja,
Tactical-Ops, Strike-Force.
Übelst geil halt. Ne? Das war halt quasi parallel zu... lief tatsächlich später auch noch parallel zu Counter-Strike halt, ne? Solche Conversions halt mit der Engine.
Ja. Ja, genau.
Also die Unreal Engine halt, ne? Ich meine, die hält sich ja bis heute.
Absolut.
Wir sind bei der Unreal Engine 5 angelangt.
Ja.
Und damit hat das alles angefangen.
Ja, genau. Ja, richtig. So parallel zur Source Engine, ne? Kann man fast sagen.
Ja, genau. Parallel zur Source Engine.
Und ist ein ganz, ganz wichtiger Market-Share, ne? Also viele, viele gute Spiele setzen darauf auf.
Ja. Und haben die Wobei ich halt sagen muss, ist halt auch nicht immer gut. Also man ist, sag ich mal, so in der Gaming, Core-Gaming-Community hörst du manchmal auch so eher so ein, wie soll ich sagen, so ein Hörst und Augenrollen.
Ja.
Wenn die sagen, oh, das Spiel kommt mit Unreal Engine 5 und wir sagen, oh Mann.
Hängt davon ab, wie man die Assets
nutzt. Genau, genau, ja. Wieder nur so ein Asset-Flip. So, ne?
Ja, wenn die dann so die Standard-Assets rauskegeln, ja, genau, klar, dann sieht das eben generisch aus.
Und das Game, das generisches Game, oh mein Gott, die Assets kenne ich alle schon. Oh, guck dir diese Skybox an, die kenne ich.
Aber
Unreal Engine 5 Skybox, oh, wie schön.
Muss aber nicht so sein. Ne?
Muss nicht so sein, nein, nein. Wenn man es richtig macht, dann kann es auch gut sein. Ne? Und eine Engine zu entwickeln, ist halt unglaublich teuer.
Ja.
Das kostet sehr viel Zeit, eine eigene Engine zu machen und es kostet sehr viel Geld und es ist ein Risiko.
Ja.
Weil du willst ja nicht eine Engine entwickeln und dann nur ein Spiel damit machen.
Genau.
So, das kannst du dir heute nicht mehr leisten. Und ja, gut, dafür ist halt Unreal Engine halt echt prima, ne? Ja.
2014 dann war so ein Wendepunkt für die Spielereihe, für Unreal Tournament. Da hat mich Epic quasi ein neues UT entwickeln wollen. Und haben das auch angefangen und dann haben sie relativ lange daran rumgeschraubt und haben festgestellt, dass es immer größer wurde, das Projekt. Aber dann gab es einen Shift irgendwie im Management Board und die hatten die Idee, mehr so in Richtung Transaktion zu gehen, Microtransactions und so. Und dann ist aus diesem Projekt ein anderes Projekt entstanden und dieses Projekt, das hieß dann Fortnite.
Mhm.
Und ganz viele Entwickler, die on board waren, sind
halt. Aber das war die richtige Idee. Das war die richtige
Entscheidung. Sind dann rübergegangen zu Fortnite und die haben tatsächlich relativ viel Assets mitgenommen.
Ja.
Und wenn man Fortnite kennt und mal gesehen hat und weiß, wie das sich anfühlt, dann spürt man auch, dass die Grundprinzipien von Unreal Tournament auch noch drinstecken. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dieses schnelle Movement, Waffenhandling, Competitive Matches, das ist da alles drin.
Ja.
Nur ist ein anderes Spiel geworden und also ohne den Erfolg von Fortnite quasi.
Also ohne Unreal Tournament hätte es niemals Fortnite gegeben.
Genau, oder ohne Fortnite hätten wir heute ein neues Unreal Tournament, kann man ja auch sagen.
Auch das aber es ist rein marktwirtschaftlich gesehen war das die richtige Entscheidung.
Es war die richtige Entscheidung.
Ja,
und,
ist auch.
Es war trotzdem interessant, weil
kann ich appreciaten. Ich weiß ja, wo die Wurzeln liegen.
Ja, also meine Jungs haben ja dann Fortnite gespielt, relativ schnell und spielen es übrigens heute noch, witzigerweise.
Ja.
Hat für die also einen ähnlichen Appeal wie UT damals für uns, sage ich mal. Und sie haben aber auch mit mir und auch ohne mich mal an Returnment probiert, 2004, die Version. Und es hat ihnen super gefallen.
Ja.
Wir hatten viel Spaß daran. Also die haben auch, glaube ich, die Nähe gesehen zu Fortnite ein Stück.
Glaube ich auch,
Und haben auch festgestellt und gewürdigt, wie gut dieses Spiel war.
Ja.
Also deswegen, ich will jetzt halt nicht klingen wie ein alter Sack, darum geht es jetzt gar nicht, sondern ich wollte nur historisch erläutern.
Ja, wir sind alte Säcke.
Woher das kam. Ne?
Ja.
Oder was aus dem Spiel geworden
ist. Ja, natürlich, klar. Also letztendlich, wir haben die Gaming-Wurzeln alle erlebt und wir sehen das halt überall wieder.
Ja.
Unreal ist natürlich klar, gut, das ist natürlich sehr eindeutig, ne?
Ja, ja.
Wo es hingegangen ist und wo es herkommt. Ne?
Genau.
Sicherlich ist sich nicht jeder dessen bewusst, weil nicht jeder so tief gräbt, aber wir wissen ja, wo es herkommt. Ja,
genau.
Ja, sehr schöner Pick, muss ich sagen.
Ja, das ist so ein, Spiel, das man auch nicht mehr vergisst. Ne?
Nee.
Das ist, weil, vor allen Dingen, weil es mit so vielen sozialen Erinnerungen konnotiert ist. Ne? Man hat so viele Erinnerungen an diese LAN-Party-Zeit und an dieses Gameplay, die Narrator-Voices und diesen verrückten Tim Sweeney von Epic, der so ein bisschen das technische Mastermind war von Epic und diese Spiele stark geprägt hat. Das war ja auch so eine Medienfigur. Also wirklich ein sehr, sehr erfolgreiches Spiel, erfolgreicher Brand. Ja. Und erfolgreich durch Fortnite fortgesetzt.
Ja. Ne? Ja, und die Engine als Projekt, was quasi jetzt alles finanziert. Fortnite und die Engine finanziert quasi die ganze Firma jetzt.
Genau, man könnte jetzt so eine Liste runterrattern, habe ich mich nicht vorbereitet, welche Spiele mit der UT-Engine in den letzten Jahren entstanden sind. Ja. Also bedeutende Spiele. Aber
mein nächster Pick übrigens auch.
Dishonored zum Beispiel.
Mein nächster Pick läuft übrigens auch auf Unreal.
Oh, eine schöne, ein schöner Übergang.
Ja.
Ja, dann können wir eigentlich direkt überleiten. Ne?
Ja, okay. Ich habe jetzt zwei Sachen, aber das eine, das heben wir aus fürs nächste Mal.
Darfst du eine sagen?
Ich weiß, ich darf noch eine sagen, aber gut. Warte mal, ich muss einmal kurz das Jahr. Also bei mir ist es ja so, dass wir schon längst das Millennium überschritten haben. Ich bin im Jahr 2019.
Oh.
Und das Spiel heißt MechWarrior Mercenaries.
Okay. Ja, okay. Cool.
Und zwar bin ich schon, also ich bin Battletech-Fan der ersten Stunde, also noch in den 90ern das Tabletop. Battletech, da vorne siehst du ja da im Schrank auch die ganzen Boxen, ne? Also sehr viel Tabletop-Battletech gespielt. Ach,
wir können nachher, können wir zwischen uns in die Hand nehmen, wir uns hier noch fotografieren lassen.
und dementsprechend die Videospiel-Adaption MechWarrior, oder MechWarrior heißt auch letztendlich das Pen-and-Paper-Rollenspiel dazu.
Ja.
Mein erstes MechWarrior auf dem PC war dann der MechWarrior 2. Und das werde ich niemals vergessen. 1995 war das, glaube ich, auf dem DOS-PC halt, ne? MechWarrior 2 Clans. Das Intro kriegt man nie wieder aus dem Kopf. Aber MechWarrior Mercenaries, die aktuellste Version von 2019, das ist auch schon leer lange her, läuft auf Unreal Engine 4.
Ja.
Ich liebe dieses Spiel und es wird bis heute supported. Es bekommt Ende Mai wieder einen DLC.
Krass.
Piranha Games, PG, liefern weiter in DLC, obwohl es mittlerweile schon ein neues Game gibt, halt, und zwar MechWarrior Clans. Ist quasi der Clan-Ableger. Das Clans ist ein bisschen storybasierter, aber sie haben alles, was sie in Clans, das läuft übrigens auf Unreal Engine 5, alles, was sie dort gelernt haben, bringen sie rüber, wieder zurück in Mercenaries, genauso was alles, was in Clans rüberbringt. Das heißt, beide Spiele laufen jetzt parallel zueinander und profitieren voneinander.
Sehr schön.
Das ist komplett verrückt.
Cool.
Und dadurch wird jetzt MechWarrior Mercenaries, was eher ein Sandbox-Game ist, das heißt also, du hast diese ganze Galaxy-Map. Vielleicht sollte ich mal erklären, worum es geht. Es geht um große Kampfmaschinen, die von Piloten gesteuert werden, Krieg miteinander führen, mit großen Gatling Guns und Laserkanonen und was nicht alles.
Du hast es mir noch geschenkt für die PS4.
Ja, genau.
Und ich habe es auch gespielt.
Genau. Bis zu 100 Tonnen schwere Kolosse, die gegeneinander
kämpfen. Sehr schönes Spiel.
Der Teil, den ich dir, das ist MechWarrior Mercenaries, über das ich gerade spreche, ist halt, hat zwar ein Narrative schon drin, also es hat eine Geschichte, aber eigentlich ist es ein Sandbox-Game. Ne? Ab einem gewissen Punkt sagt, okay, hier, da ist da die Galaxy-Map, du kannst gerne der Hauptstory folgen oder mach, was du willst. Verdien Geld, sei Pirat, kämpf für die eine Fraktion oder die andere oder bescheiß beide dein Ding. Verbessere deine Mechs, kauf dir neue Mechs, hol dir neue Piloten und es ist so ein geiles Game. Durch dieses neue Game, Clans, bekommt das Spiel jetzt endlich eine richtige Narration mit Videosequenzen, mit Voice-Overn und was nicht alles. Mhm. Und mittlerweile sind wir an einem Jahreszahl angekommen, also einem Punkt angekommen, wo die Clan-Inversion stattfindet, da wo das zweite Spiel jetzt spielt. Mhm. Aber diese Clan-Inversion findet jetzt halt auch im ersten Spiel statt, weil wir ja an dem Punkt zeitmäßig angelangt sind.
Mhm. Herrlich.
Und das ist einfach das ultimative MechWarrior-Spiel. Das ist das, was wir uns immer gewünscht haben, wo beides da ist. Die gesamte Zeitlinie von der inneren, von dem Konflikt der inneren Sphäre, bis hin zu der Invasion der Clans, die wieder zurückkommen. Und wir wollten alles haben. Wir wollen das Full Package haben.
Mhm.
Und jetzt kommt das zweite Update mit Clan-Thema Ende Mai. Das wurde jetzt verschoben. Eigentlich sollte es, glaube ich, am 12. Mai kommen. Aber die haben gesagt, die brauchen noch mal ein bisschen Time in the Oven, bis das Ding auch wirklich rund läuft. Ist auch gut so, dass sie sagen, okay, verschieben wir das noch mal ein paar Wochen. Meinetwegen auch noch länger. Hauptsache, es ist gut. Und ja, ich spiele das bis heute noch. Also ich bin einfach, ich habe ein Safe-Game, was ich, glaube ich, seit 5 Jahren spiele oder so. Also ich höre damit nicht auf. Mhm. Ich fange aber auch gerne immer mal wieder mal ein neues Safe-Game an. Ich liebe MechWarrior, ich liebe das ganze Universum, ich liebe die Romane drumherum.
Mhm.
Und ich habe sehr, sehr lange Zeit gestreamt, dieses Spiel, also feste Termine gehabt, einen feste Partner, weil man das Spiel auch im Koop spielen kann, bis zu 4 Spieler, Clan sogar zu 5. Und das Schöne ist halt auch, dass es auch Cross-Plattform ist. Das heißt, also es ist egal, ob du auf dem PC, auf der Xbox oder auf der PlayStation spielst, wir können alle miteinander zocken.
Mhm.
Brauchst nur eine ID und dann zocken wir alle zusammen. Das fand ich immer so geil, cool, dass es egal ist, welche Plattform du das Game kaufst. Wir können das alle zusammenspielen.
Ja,
das ist einfach mega geil. Also die haben alles richtig gemacht mit diesem Game. Ursprünglich haben sie ja MechWarrior Online gehabt, was deren Zugpferd war, womit sie auch jetzt noch mit Mikrotransaktionen halt viel Geld verdient hatten oder das finanziert hatten, dieses Projekt. Aber ich glaube, MechWarrior Online ist nicht mehr deren Haupteinnahmequelle. Ich glaube, dass diese Singleplayer bzw. Koop-Games jetzt durch auch Clans, wo es jetzt eine Story-basierte Version gab, genügend Kohle reinfahren, um weitere DLC zu rechtfertigen, wie man ja sieht. Ne, 2019 erschienen und jetzt haben wir 2026. Es gibt immer noch Nachschub.
Also du hast von erzählt, der Franchise hat, ist 95 gestartet?
95 war zumindest, eigentlich früher schon, aber 95 war das erste PC-Spiel, was also ich gespielt habe.
Von den Games meine ich jetzt.
Ja, die Games gab es schon vorher sogar.
Okay.
Also MechWarrior 2 war es tatsächlich 1995.
Okay.
Aber davor gab es das auch schon. Also ja, also dieses MechWarrior PC-Spiele-Franchise ist schon alt.
Und Piranha Games ist amerikanisch?
Ja, ursprünglich war es nicht Piranha Games. Die Lizenz ist viel hin und her gewandert. Ursprünglich war die Lizenz im Hause Faser.
Okay.
Die haben dann auch die Rechte allgemein an der Battletech-Lizenz gehabt. Mhm. Faser wurde dann irgendwann gekauft von Microsoft. Die haben dann Faser gekauft.
Okay.
Das heißt, MechWarrior 3 ist dann tatsächlich auch von Microsoft gepublished worden.
Mhm.
Genauso wie die Ableger des MechWarrior, so ein taktisches Spiel. Also es gab zwei Tactical-Ableger von, also quasi isometrische Perspektive, wo du eine Lanze gespielt hast. Die sind alle von Microsoft gepublished worden.
Mhm.
Und jetzt ist das Ganze bei Piranha Games.
Ja. Mhm. Okay, cool.
Also verrückt.
Also als du mir das geschenkt hattest und ich das ja angefangen habe zu spielen, muss ich sagen, dass ich fand, dass man könnte jetzt ja denken, das ist ein sehr sperriges Setting oder man müsste sehr viel wissen und um in dieses Universum einzudringen, sage ich mal, um damit klarzukommen. Ne? Ich fand, Mercenaries hat einen sehr guten Zugang gegeben. Und das Gameplay fühlt sich auch sehr, ohne es abzuwerten jetzt, aber es fühlt sich sehr arcadisch an. Also man kann sehr gut in dem Spiel, in das Spiel reinkommen. Und es spielt sich sehr angenehm.
Ja, du musst halt das Control-Setting ja nicht, also ursprünglich sind wir das gewohnt, quasi, dass du den Torso und die Beine unabhängig voneinander steuerst, ne?
Ja.
Was natürlich erstmal sehr viel Einarbeitung bräuchte. Ne?
Kognitiv
musst du erstmal umdenken, das ist ja ein Panzer, der rollt in eine Richtung, aber den Torso kann ich nur in die andere Richtung. Aber man kann das auch einfach auf Joystick oder Gamepad einstellen Und dann steuerst du das einfach so arcadig vor dich hin.
Ich fand das
super. Ballerst deine Waffen da mit linker und rechten Stick ab und so. Das,
ja.
Und das funktioniert genauso gut und es ist genauso legitim. Du musst es nicht als Simulator spielen.
Ja, 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 genau. Genau. Nicht so technisch. Ne? Genau. Also ich fand das sehr, sehr cool. Ne? Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und genau, die ersten drei Missionen sind ja komplett linear. Also du kannst ja auch nichts falsch machen.
Genau.
Und dann
kommst du Tutorial das, dann,
genau, Tutorial. Du kommst da rein, wird gezeigt, was diese Maschine kann. Und dann kommen diese Systeme nach und nach on top. Und dann lernst du, was du in deinem Mac-Lab so alles machen kannst. Erstmal lernst du, dass du dein Mac reparierst.
Mhm.
Und dann, okay, nach einer Mission repariere ich den, weil er Schaden genommen hat. Und dann irgendwann kommst du, du kannst auch Teile austauschen.
Mhm.
Und dann musst du gucken, dass der vielleicht, musst du vielleicht ein paar Wärmetauscher hinzumachen, weil die Waffe so viel Hitze erzeugt und so weiter. Das kommt nach und nach, kommt dieser Simulationsaspekt dazu.
Ja,
so,
starker Franchise, ne? Also muss ich schon sagen. Und auch sehr, sehr eigenständig. Also es ist wirklich ein Platzhirsch, ne? Also finde ich sehr gut.
Ja, also es ist immer noch sehr Nisch, ne? Also es ist halt kein schnelles Spiel.
Nö.
Das heißt also, es ist nicht so wie Armored Core, wo du dann rein und balabalabala und Action und ne, sondern also da du stampfst halt mit einer sehr schweren Maschine da durch die Wälder oder durch die Mondoberflächen oder was auch immer.
Ich glaube, aus Sicht des Marktes ist es eher so, dass solche Spiele viele Stille-Liebhaber haben, ne?
Ja, definitiv.
Das sind halt keine Medienschleudern, die permanent irgendwo sichtbar sind, ne? Ich war vor kurzem, bei Pixel & Popcorn wieder einmal in Hamburg im Savoy-Kino. Das ist ja so ein Format, wo mehrere Indie-Studios ihre Spiele vorstellen.
Mhm.
Also so ein Förderformat im Grunde. Das wird dann von Dom Schott moderiert. Und da kann man einfach hingehen, ein Ticket kaufen und dann hast du da drei Indie-Studios, vorrangig aus Deutschland, und die erzählen von ihren Projekten, dann kann man Fragen stellen, es ist ein bisschen Interaktion und so weiter. Und da wurde ein Spiel vorgestellt beim letzten Mal, das hieß Menace.
Ja.
Und Menace.
Das ist der von den Machern, die dieses Battle Brothers gemacht haben.
Exakt.
Also quasi XCOM in Hardcore.
Bingo, genau, genau.
Mhm.
Und dieses Spiel ist super hardcore, sperrig, nerdy. Also das ist so wirklich, ich habe das gesehen, dachte so, wow, das muss man echt wollen.
Ja.
So, ne?
Das ist XCOM auf Steroiden.
Aber ich finde es geil. Ja. Ich finde es geil. Und ich habe gemerkt im Auditorium, also im quasi medialen Nachteil, dass viele Leute sowas geil finden.
Ja, es ist auch übelst geil.
Das sind nur halt nicht die Leute, die du jetzt sozusagen, das sind eben nicht die Fortnite-Spieler, so.
Ja.
Ja, nicht die breite Masse. Aber dass sie auch gerade so diese Härte in dieser Spielmechanik
cool. Piranha Games oder das ganze MechWarrior Gaming, witzigerweise, die größte Install-Base, die größte Fanbase kommt aus Deutschland.
Ja.
Weil ich glaube, irgendwie liegt das, ich weiß nicht, ob das in unserer deutschen Mentalität steht, dass wir auf Panzer stehen oder so, oder auf dieses...
Auf Maschinen.
Auf Maschinen.
Ja.
Auf langsame... schwerfällige Maschinen.
Metropolis.
Keine Ahnung, ich weiß
auf Maschinen.
Ja. Ich weiß auch nicht.
Ja, das ist einfach.
Das ist anscheinend so.
Ja,
also wirklich die beiden größten YouTube-Kanäle zu MechWarrior sind Deutsche, die aber mittlerweile englischen Content machen, weil sie mehr Leute erreichen.
Klar.
Das heißt also, die kommen beide aus Deutschland, aber sie machen englischen Content, um mehr Leute zu erreichen. Aber ja, die größte Fanbase kommt aus Deutschland.
Ja. Und es ist auch, ich muss sagen, dieser Artstyle hat mir auch sehr gefallen. Dieser Military Hardcore-Style.
Ja, man spürt überall das Öl und.
Überall alles riecht und du hast so Typen, die springen vom Laster runter und dann.
Ja, das ist halt auch so, wenn du in diesem Mac-Lab stehst und hörst du dieses hörst, wo Maschinen geschraubt wird. Und
im Anschluss an unsere Aufnahme, das könnt ihr leider nicht sehen, dann Leute, gucken wir uns mal den Trailer an. Der für Menace gemacht
hat. Ja, übrigens,
hast du den gesehen?
Ich weiß auch, wer den gemacht hat.
Alter,
ist das ich weiß, wer den Trailer gemacht hat.
Okay,
wer denn? Und zwar, der Trailer von Menace hat ja sehr viel Parallelen zu Warhammer 40k.
Ja, definitiv.
So Space Marines, ne?
Ja, ja, genau.
Und das kommt nicht von ungefähr, weil der den Trailer gemacht hat, ist der damals den Space Marine Kurzfilm gemacht hat.
Ach so.
Also der hat einen, Astartes heißt der Kurzfilm, auf YouTube.
Ja.
Hat halt einen Warhammer 40k, so einen Space Marine Kurzfilm selber produziert. Astartes heißt der.
Okay.
Ich glaube, mittlerweile arbeitet auch schon an dem zweiten Teil. Und der hat das Intro zu Menace gemacht.
Alter.
Als
ich das gesehen habe.
Es ist bewusst, dass das so ein Space Marine Setting ist.
Okay, danke für die Hintergrundinfos. Das wusste ich nicht.
Ja.
Ich hab den so unvorbelastet gesehen, sag ich mal.
Und der ist so brutal. Alter,
ist der geil, der Trailer.
Man hält richtig die Luft an zwischendurch.
Ja, was ist der für eine...
So, oh mein Gott, Alter.
Ja, das ist also ja. Das ist wirklich eine geile Qualität.
Und wenn man diesen Trailer gesehen hat, weißt du auch so, wie das Spiel... Also, oh,
du hast
so, ja, das ist genau das, was ich brauche.
Echt hardcore, echt geil.
Ja.
Also jetzt beim nächsten Mal, wenn es passt, ich würde mich mehr als riesig freuen, wenn du mitkommen würdest zum nächsten Mal zu Pixel und Popcorn.
Ja, klar.
Das ist echt ein geiles Event.
Gerne. Also
die Idee dahinter ist schon mal gut, die Förderung ist wichtig und was ich geil finde ist, das ist so ein Wohnzimmerding. Also du kannst wirklich mit den Leuten reden, das Mikro wird rumgereicht, du kannst gibt keine blöden Fragen und so.
Klasse.
Und die erzählen auch wirklich ihre Probleme und warum sie das so gemacht haben und wie scheiße schwierig das mit dem Geld ist und hin und her, was für Probleme sie hatten und so. Und die sind alle sehr nahbar.
Mhm.
Ist wirklich ein sehr intimes, angenehmes Event.
Mhm.
Und keine Ahnung, kostet 8 €, gehst ans Kino, holst dir den Popcorn.
Ja.
Und kriegst 3 Stunden oder 2 Stunden ein cooles Programm sozusagen.
Cool. Ja.
Das ist wirklich sehr.
Komme ich auf jeden Fall mit. Ja.
Cool, geile Sache. Ja, also Leute, guckt euch den Menace-Trailer mal an, wenn ihr das irgendwie mal einrichtet.
Ja, unbedingt. Und guckt euch den Astartes-Kurzfilm an. Dann wisst ihr, wo es herkommt. Ja.
Ja.
Er ist wirklich sehr gut.
Stark.
Da sieht man auch mal, was für Nerven aus Stahl und Eier aus Stahl Space Marines haben.
Also. Ja, genau. Das ist jetzt die Battletech.
Beide Universen haben sehr viel Parallelen miteinander, muss ich sagen. Also Battletech, das Battletech-Universum und das Warhammer 40k-Universum, sehr, sehr viele Parallelen zueinander. Das Battletech-Universum ist nicht ganz so abgefuckt und nicht ganz so düster und schlimm wie Warhammer 40k, aber doch, sie haben sehr viele Parallelen miteinander.
Okay. Ja.
Ja. Deswegen liebe ich wohl beide.
Ja. Naja, das Technische da drin, ne?
Ja, doch. Also ich mag das. Ich mag große Kampfrüstungen und Kampfroboter. Ich liebe das einfach.
Ich glaube, Kraftwerk hat das mal gesagt.
Ja,
Die Deutschen lieben Maschinen.
Ja, anscheinend ist das so.
Ich weiß nicht, woher das kommt, aber.
Ja.
Ja, echt cool. Ja, sehr schön. Dann.
Ja.
Battletech,
ja.
Sehr
cool. Ja, jetzt beenden wir die Aufnahme und ich suche meine Frau, damit die ein Foto von uns macht.
Ach so, ja, oh, da muss ich ja noch die Haare kämmen.
Ja,
das können wir machen.
Das machen wir nicht live.
Nee, das
kommt. Aber wir lassen alles so liegen jetzt.
Ja, klar.
Also, das heißt, also alles bleibt jetzt genau so liegen, wie es jetzt gerade ist, damit es real ist.
Ja, aber der Hocker, der Hocker bleibt ja auch.
Nein, das bleibt alles so.
Aber dann sieht man uns gar nicht, ne?
Ja, doch, natürlich.
Wir richten uns ein bisschen auf.
Ne? Ja, wir richten uns
Genau, dann macht sie ein Foto mit hier im Fotoapparat, ne?
Genau.
Ja, Leute, es war schön,
mal
wieder mit euch. Und ich würde sagen, bleibt uns gewogen.
Ja, die Frequenz wird jetzt wieder höher.
Ja, wir bemühen uns, die Frequenz zu erhöhen. Also, doch.
Schlechter kann es nicht mehr kommen. Nicht alle 5 Monate geht nicht.
Nein, uns gibt das ja auch was, ne? Muss man ja ganz klar
sagen. Ja, genau. Sagen. Das gibt uns ja was zurück.
Genau.
Ja.
Und unseren 2 Hörern vielleicht auch.
Ja, genau. Jetzt sind bestimmt wieder 2.
Ja, von 1 sogar auf 2 geklettert.
Yes! Oh, wir haben unsere Zuschauer verdoppelt. Ja,
200% erreicht. Genau, können wir jetzt den Fame hier aufhören.
Ah, oh, herrlich.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön.
Danke, dass du
da warst. Hat Spaß gemacht.
Genau. Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.